Filmzeitreise.
Herzlich willkommen zum Post-Credit-Talk, Filmzeitreise, erste Ausgabe unter neuem Oberbegriff quasi.
Ja, stimmt.
Im neuen Mutterschiff. Hallo Bezi.
Hallöchen Franz.
Wir haben es uns natürlich auch nicht nehmen lassen, in der Urbesetzung, in der wir auch versuchen, das hier weiterzuführen, die Filmzeitreise hier zu machen. Mhm. Und sprechen jetzt über den Januar 2005.
Genau.
Wir sind im Jahr 2005 angelangt, nach einem turbulenten Jahr 2004. Und es war wieder einiges los. Also irgendwie war im Januar gefühlt mehr los als jetzt im Dezember. Es waren viele Sachen jetzt aber nicht so, ja, viele Sachen, mit denen man vielleicht ein bisschen reden kann. Aber wir haben uns, glaube ich, so die Perlen rausgepickt, würde ich sagen.
Ja, es freut mich, dass du das sagst und behauptest von dir. Aber ich muss leider sagen, ich befürchte, im Nachhinein habe ich vielleicht mich für die falschen Sachen entschieden und die falschen Sachen liegen lassen. Genau, also da war viel in diesem Monat. Was wir nicht besprechen beispielsweise ist Ray. Das ist ja der große Oscar-Film auch gewesen. Ne? Also jetzt kommt auch so die Zeit, diesen Monat und nächsten glaube ich auch, wo die Oscar-Gewinner alle so ins deutsche Kino gekommen sind. Das war ja damals noch so. Ne? Also im Februar, März ist immer die Oscar-Verleihung für das Jahr im Prinzip davor. Und die ganzen Sachen kamen immer aber trotzdem ein bisschen später erst ins Kino. Ne, deswegen ist das jetzt so die Zeit, wo die ganzen Oscar-Filme kommen. Und für Ray hat Jamie Foxx seinen Oscar bekommen. Den habe ich mich entschieden, den haben wir uns entschieden, irgendwie liegen zu lassen, warum auch immer. Wir machen das ja immer so ein bisschen nach Gusto und nach Laune und so.
Und nach Zeitaufwand.
Nach Zeit, ja. Genau, Ray haben wir liegen lassen, Napola haben wir auch liegen lassen. Das ist ein deutscher Film, der, glaube ich, immer noch auch in der Schule geguckt wird teilweise, mit Max Riemelt und Tom Schilling. Den hatte ich irgendwann ganz früher mal gesehen und der ist natürlich hart, ne? Wie so, es spielt zur Nazi-Zeit und so in so einer Nazi-Kadettenschule und ist ganz, ganz schlimm und macht einen so einen Kloß im Hals. Aber Max Riemelt ist jetzt relativ bekannt, aber Tom Schilling ist jetzt ist einer der besten deutschen Schauspieler, wie ich finde. Und ich glaube, das könnte vielleicht hier um diese Zeit so angefangen haben. Weil vorher hat er mir so, ist ja doch ein junger Typ und hat so Teenie-Rollen gespielt. Und ich glaube, hier geht das los. Der ist wirklich stark. Stark. Ganz stark jetzt. Also ist im Moment ganz aktuell zu sehen bei Netflix in Achtsam Morden. Und der ist immer gut, wirklich. Der ist immer super, den sehe ich total gerne. Deswegen frage ich mich selber, warum ich Napola habe fallen lassen, habe liegen lassen und was ich stattdessen gemacht habe. Aber das werden wir sehen. Und 2046 finde ich auch klasse. Das ist ein Wong Kar-wai-Film, der Nachfolger von In the Mood for Love. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Franz. Das ist nämlich der Arthouse-Shit überhaupt. Also das ist wirklich wie ein Film, der nur aus perfekt komponierten Bildern, Gemälden besteht. Every frame a painting. Und das weiß ich, dass ich das damals richtig toll fand. Auch der ist aber auch sehr lang und irgendwie zäh und vor sich hin plätschernd. Ist halt voll Arthouse, durch und durch. Aber unbedingt sehenswert, liebe Leute. Also wenn ihr gerne Schauwerte mögt, wie der Franz mir so gerne sagt, 2046 ist ein toller Film, den ich aber leider nicht geguckt habe diesmal.
Was hast du geguckt? Ich habe es jetzt gar nicht mehr so auf dem Schirm.
Ich habe geguckt Jersey Girl von Kevin Smith und Vom Suchen und Finden der Liebe.
Ach ja, Hartmut okay. Dietl. Ja. Ja, was noch in dem Monat war After the Sunset. Das ist so eine Heist-Comedy mit Pierce Brosnan und Selma Hayek als so Diebes-Betrüger-Pärchen irgendwie. Ist auch eine weirde Kombo, die beiden zusammen, auf jeden Fall. den habe ich vor Ewigkeiten mal gesehen. Ich weiß nur, dass der irgendwie so ganz charmant irgendwie war, aber jetzt auch nicht so richtig, richtig überzeugt hat. Den aber habe ich auch ausgelassen. Aber ich kann dir mal erzählen, was ich als erstes geguckt habe.
Oh ja, gerne.
Und zwar habe ich mich um House of Flying Daggers gekümmert. Das war mir direkt klar, dass ich den besprechen werde, weil das ist ein Film aus dem Wuxia-Genre, wo ich ja schon so häufig, oder nicht so häufig, ein paar Mal jetzt drüber gesprochen habe, von Zhang Yimou, über den haben wir auch schon gesprochen. Der hat nämlich auch Hero gemacht, über den wir vorletztes Jahr, weiß ich gar nicht mehr, gesprochen haben.
Also Details über das Wuxia-Genre, es ist auf jeden Fall das allererste, was ich gelernt habe, in der Filmzeitreise von dir in Folge 1 bei Crouching Tiger, Hidden Dragon.
Genau, richtig.
Also, ne?
Und hier ist es auch wieder, und der sticht, also wenn ihr Hero gesehen habt, dann stößt er hier so in eine ähnliche Kerbe. Also es ist alles sehr bunt, sehr bildgewaltig, ja, sehr viel Zeitlupen, viel Musik, aber auch stille Momente, viel Wirework in diesen Action-Szenen. Ihr kennt das vielleicht, habt das schon mal gesehen, ne? Diese Schwertkämpfe, wo dann Leute übermenschlich durch die Luft fliegen quasi. Und das ist ja auch ganz viel, viel drin. Und Gesang und hast du nicht gesehen. Und alles in Bambus und in schönen Kornfeldern und so. Es ist alles so richtig märchenhaft immer gemacht. Hier spielen mit Takeshi Kaneshiro, Andy Lau und Shang-Zi, die wir ja auch jetzt dann schon mehrmals hatten, glaube ich. In Crouching Tiger, Hidden Dragon hatten wir sie in Rush Hour 2. Und hier spielt sie die Hauptrolle. Es geht hier, wenn man das da so, ja, es geht um zwei Polizisten, sag ich mal. Wir sind aber so in der Jahre 600, 800, irgendwie sowas um den Dreh. Und zwei Polizisten, die quasi Aufständische jagen sollen. Es gibt da eine aufständische Bande, die sich das Haus der fliegenden Dolche, der fliegenden Messer nennen, die halt dem Imperator quasi das Leben schwer machen. Und es gibt halt die Polizisten oder das Militär, die versuchen, diese Rebellen quasi ausfindig zu machen und deren Anführer zu Fall zu bringen. Das machen sie, indem sie vermeintlich die Tochter dieses Anführers entführen erst und sich dann so ein bisschen so einen Plan ausdenken. Pass auf, du tust jetzt so, als ob du sie retten würdest, dann bringt sie dich vielleicht zu ihren Leuten und dann finden wir die und dann haben wir die endlich entdeckt und können diese Rebellen ausheben und fertig machen. So, wie das aber immer so ist, es beginnt dann halt so eine lange Reise, so eine Flucht, wo dann halt die zwei auf dem Weg sind, da entsteht dann eine Liebesgeschichte. Und am Ende überschlagen sich so ein bisschen immer so die Ereignisse, da ist dann so viel mit Intrigen, ach nein, das, was man eigentlich dachte, ist eigentlich so und der ist eigentlich einer von denen und der ist einer von denen und sie ist eigentlich so. Und da wird so werden ganz viele Sachen auf einmal aufgedeckt. Und am Ende ergibt sich halt so ein Love-Triangle, sag ich mal, so ein bisschen, dass so beide dieser Jungs da ein Auge auf die schöne Mai, heißt sie in dem Film, geworfen haben. Und am Ende wird es wirklich Shakespeare-esque, richtig groß mit, da geht es um Leben und Tod und um Liebe und Verrat und was weiß ich. Also ist so eine ganz große Geschichte. Das ist wohl alles so ein bisschen entlehnt einem chinesischen Gedicht, mehr oder weniger. Da gibt es Motive, die daraus genommen sind, wo es in diesem Gedicht um eine junge Frau geht, die mit ihren Blicken, mit ihrem ersten verzaubernden Blick eine ganze Stadt und mit ihrem zweiten eine ganze Nation zugrunde gehen lassen kann. Ganz lyrisch.
Das ist auch eine ganz berühmte.
Habe ich jetzt aus Wikipedia. Ich habe
das. Ein bisschen Helena von Troja.
Auch. Genau, so dieses klassische. Also es ist wirklich eine klassische Geschichte, wie man sie in so vielen Kulturen kennt. Aber hier halt etwas modernisiert und in das Gewand eines Action-Dramas, sag ich mal, verpackt. Der Film ist 2 Stunden lang und ich finde, der fällt so ein bisschen ab zu dem, also wenn ich jetzt mal Hero nehme vom gleichen Regisseur, der ist, finde ich, deutlich straffer, knackiger, auch die Action-Szenen cooler inszeniert nochmal. Hier ist auch natürlich super, sehr viel Zeitlupe und hast nicht gesehen, aber auch viele digitale Effekte, die leider nicht so ganz gut gealtert sind. Es geht einigermaßen, man kann das auch schon glauben, aber man sieht es schon deutlich. Und der ist nochmal so von seinem ganzen Pacing her deutlich schwieriger zugänglich, würde ich sagen, für so jemanden, der jetzt vielleicht noch gar nicht in dieses Genre eingetaucht ist. Ich mag den auf jeden Fall, aber wenn ich jetzt so in meinem DVD-Regal durchgucke und dann mir so die paar Filme dieses Genres mir angucke, die ich habe, wäre das schon einer der letzteren, die ich dann nehmen würde. Was nicht heißt, dass er schlecht ist, aber wie gesagt, ich finde, der ist echt ein bisschen zäh auch an der einen oder anderen Stelle und schon ein bisschen überkünstlich manchmal. Ja,
wie es aber eigentlich bei diesem Genre dazugehört, oder?
Das gehört dazu, genau, aber ich finde, der ist so ein bisschen, ja, ich weiß, vielleicht ist das auch für unsere Augen manchmal ein bisschen schwierig. Aber ich finde, andere Filme kommen da doch zackiger zum Punkt und sind so ein bisschen straffer inszeniert einfach und so ein bisschen, vielleicht ist es auch ein Zeitding, dass wir heutzutage ja auch andere Sehgewohnheiten haben.
Ja,
und dass man so ein bisschen, ja, das kann schon mal ein bisschen flotter gehen irgendwie alles. Und das wird dem hier mehr zum Verhängnis, als das anderen Vertretern des Genres wird. Die ja auch, ich kenne ja auch eigentlich nur so die mainstreamigen Sachen, aber da finde ich, fällt der ein bisschen ab. So, okay. War relativ günstig, 12 Millionen Budget, ich weiß gar nicht, was er, wenn er eingespielt hat, aber ist auf jeden Fall, wird immer so genannt für die Top-Filme, würde ich mal sagen, des Wuxia-Genres. Also,
ach, wirklich?
Schon, ja, okay. Ja, der ist schon, also ich meine, der Regisseur ist ja auch sehr hoch dekoriert, der hat ja, wir haben schon gesagt, Hero gemacht und auch sehr viele Filme für das chinesische Kino. Zuletzt hat er auch dann irgendwann mal diesen unsäglichen The Great Wall mit Matt Damon gemacht. Ich weiß nicht, ob wir da auch schon drüber gesprochen hatten bei Hero oder so, aber der war ganz furchtbar. da merkt man, oder hat man auch so gemerkt, dass es ihm vielleicht auch schwerfällt, dann so dieses Genre so zeitgemäßer irgendwie zu machen. Vielleicht muss das auch so ein bisschen in seiner eigenen Blase existieren. Und das ist halt eine absolute Geschmackssache. Wenn ihr auf diese Filme steht und die noch nicht kennt, dann würde ich euch den auf jeden Fall empfehlen. Wenn ihr das Genre noch gar nicht kennt oder Interesse daran habt, dann fangt nicht mit dem an. So finde ich, glaube ich, kann man das ganz gut zusammenfassen.
Okay, ja, das ist eine gute Einordnung auf jeden Fall, ja. Okay, dann mal zu meiner kleinen Perle, die keine ist. Es geht sich um Jersey Girl, dafür habe ich mich entschieden. Das ist ein Film von Kevin Smith, den ich sehr, sehr mag. Der hat Clerks gemacht zum Beispiel. Also das war das Erste, was der gemacht hat. Das ist
also halt Kevin Smith magst du den?
Kevin Smith, genau. Okay. Das ist der war so ein richtiger, auch so ein Dude, der in der Videothek gearbeitet hat und abgehangen hat und es dann selber zum Filmemacher geschafft hat. Und die Filme von dem sind in der Regel total witzig. Mallrats hat er noch gemacht und Chasing Amy und Dogma und ja, das ist schon immer, das ist alles immer sehr speziell und er hat ein paar hintereinander rausgehauen, die waren richtig, richtig gut und Jersey Girl ist dafür sehr berühmt, so schlecht zu sein. Aber trotzdem habe ich gedacht, okay, dann nutze ich jetzt trotzdem mal die Gelegenheit, um den mal gesehen zu haben für diesen Podcast, um euch davon zu erzählen. Also es spielt im gleichen Universum im Prinzip wie all seine Filme. Die haben so ein Universum, in dem die spielen, wo dann auch Charaktere wieder auftauchen, wo man Gesichter wieder sieht, ganz viele Cameos und auch Namen und so und irgendwelche Anekdoten, die Leute erzählen, sind dann Backstories, die zu einem anderen Film gehört haben und dann denkst, ah ja, da, klar. Also das ist ganz witzig gemacht. Hier geht es um Olli Trinky, der gespielt wird von Ben Affleck. Das ist auch einer, der immer wieder auftaucht in seinen Filmen. Und der und seine Verlobte, Jennifer Lopez, Namen habe ich vergessen, Rollennamen habe ich vergessen, der ist auf jeden Fall in diesem Film verlobt mit Jennifer Lopez und die, oder verheiratet, und die stirbt leider bei der Geburt ihres Babys. Das heißt, der ist vom ersten Tag an alleinerziehender Vater von einem kleinen Mädchen und hat große Schwierigkeiten, Bezug zu finden, weil das ihn alles so fertig macht, was ist ja auch hochdramatisch und traurig, dass er jetzt nun alleine ist und Babychen ohne Mama aufziehen muss. Vorher war er allerdings, das spielt auch noch eine Rolle in dem Film, er ist ein richtiger, ja, so ein Yuppie, also der ist ein PR-Agent, glaube ich, also für die Stars, so ein Star-Agent. Und der fährt voll auf diesen New Yorker Lifestyle ab und so und der geht da voll auf und das ist genau sein Ding und so weiter und der kann Leute bequatschen bis zum geht nicht mehr, weil das so vermeintlich die Aufgabe eines Agenten ist, irgendwie alles schön zu reden und so und alle auf seine Seite zu bringen. Das ist auf jeden Fall ein großer Teil seiner Persönlichkeit. Jetzt muss er aber mit diesem kleinen Babychen, mit Gertie, zu seinem Vater ziehen, in einen Vorort in New Jersey, was natürlich überhaupt nicht glamourös ist. Genau, und da lebt er dann mit seiner Tochter bei seinem Vater zu Hause und der kümmert sich die meiste Zeit und er kommt dann dazu wieder irgendwie geistig, innerlich, mental und so fristen die ihr Leben und dann natürlich passiert was, nämlich dass er die Chance wieder kriegt, in New York wieder zu arbeiten. Das Ganze dröselt sich auch so ein bisschen auf an einer ganz netten Videotheksangestellten, also Videothek, wieder diese Nostalgie-Trope, gespielt von Liv Tyler. Die findet ihn gut und die finden sich gut und dann wird da so ein bisschen, da entsteht eine kleine Romanze und ja, das ist so ein ganz kleines, gemütliches Filmchen, also es ist eine Romantic Comedy, glaube ich, wobei die Liebesgeschichte eine untergeordnete Rolle spielt, würde ich sagen. Ich muss mal gucken, ob ich von der Besetzung noch wen vergessen habe. Ben Affleck, Jennifer Lopez, Liv Tyler, George Carlin ist der Fuddy, den kennt man auch, der spielt auch wirklich richtig gut. Jennifer Schwalbach-Smith, das ist die Frau von Kevin Smith, die hat auch wie in jedem Film auch eine kleine Cameo-Rolle. Will Smith taucht einmal kurz auf und Jason Biggs spielt noch mit aus American Pie. So viel zum Personal.
Der Kuchentyp.
Der Kuchentyp, genau.
Der Arme.
Ja,
der ist für ich habe den letztens in irgendeinem ganz schlechten Weihnachtsfilm, so einem Hallmark-Weihnachtsfilm gesehen. Und immer wenn man ihn sieht, denkt man, ach ja, der Kuchentyp.
Und Matt Damon und Jason Lee haben auch Cameo-Auftritte, wie immer in den Kevin-Smith-Filmen. Die sind alle Homies, die sind alle Kumpels. Ich glaube, die kiffen zusammen gerne mal und so. Und dann entstehen da ein paar viele lustige Sachen. Aber dieser Film ist leider viel, viel weniger lustig, als man bei Kevin Smith das gewohnt ist. Weil das ist so ein bisschen unentschlossen, also es möchte so ein bisschen von Ben Affleck als Vaterfigur erzählen und wie er das dann schafft, dann dazu zu stehen und das hinzukriegen. Jennifer Lopez passiert nur in der ersten halben Stunde. Das ist auch relativ kurz, die Phase, wo die ein Paar sind und wo man die kennenlernt und so weiter. Und ja, wie er sich dann den Herausforderungen des Lebens im Prinzip stellt und auch dann natürlich die große Entscheidung trifft, versucht er jetzt wirklich, geht er jetzt zurück zu zum glamourösen New York, während aber seine Tochter, die mittlerweile irgendwie 7 oder 8 Jahre alt ist, ihr Leben in New Jersey wunderbar findet. Natürlich ist das auch so geschrieben, dass an einem bestimmten Punkt eine direkte Entscheidung her muss, weil er hat einen Vorstellungstermin bekommen in New York in einem Büro. Bei einem Agenten, bei einem Top-Agenten und exakt zur gleichen Zeit passiert in New Jersey eine Schulaufführung, wo er mit der Tochter zusammen auftreten soll. Das heißt, ne, also das ist ganz so typisch, dass es fast schon langweilig ist. Natürlich wird das oft gemacht in Filmen, aber das ist ja wirklich sehr on the nose, irgendwie, dass da an dem Moment dann die Entscheidung her muss. Natürlich ist das alles, geht das dann alles in der großen Musical-Nummer auf, wo er im letzten Moment auf die Bühne hüpft und dann seinen Part singt, obwohl alle schon dachten, der ist raus aus der Show und so. Und so nah am Leben, wie der Film so sein will, so kleine Dinge erzählen will, die so echt sind und authentisch, dafür ist Kevin Smith ja auch bekannt, so unauthentisch ist natürlich dann dieser Moment, auf den alles hinausläuft, ne? Weil das ist ja im Leben selten entweder oder, alles oder nichts, ne? Das sind ja immer so Sachen, das hat ja Nuancen, ne? Man kann auch in New York versuchen, einen Job zu kriegen und sich dann überlegen, ob man ein bisschen weiter in die Richtung vielleicht zieht. Das heißt ja nicht direkt, dass man New Jersey für immer den Rücken kehrt und niemanden mehr und die Tochter nicht mehr liebt und den Vater nicht mehr liebt und alles, ne? Also es ist ja das ist ein bisschen konstruiert, will ich damit sagen. Also ein paar Sachen. Der Film ist wirklich nicht gut. Der ist wirklich schlecht. Ein bisschen, also du merkst zwischendurch immer so ein bisschen das Drehbuch von Kevin Smith, weil seine Dialoge sind, das ist viel sehr dialoglastig und so, und seine Dialoge sind oft ganz cool und ganz witzig und so ein bisschen schimmert hier und da auch einer durch, aber der ist zu sehr beschäftigt damit, da so eine Liebesgeschichte herzuorganisieren und auch Ben Affleck zu erzählen, also diesen Typen zu erzählen, das finde ich, hat er nicht so gut hingekriegt, weil ich finde den ziemlich, die meisten Teile des Films finde ich ihn sehr unsympathisch, muss ich sagen. Ben Affleck ist sowieso ja streitbar, ne? Und zu dem Zeitpunkt weiß ich nicht. Also der hat tolle Sachen gemacht. Der ist auch ein starker Schauspieler, aber besonders stark, also der ist als Regisseur bei Argo zum Beispiel. Also Argo fand ich super gut. super gut, den Film. Da hat er Regie geführt und auch, glaube ich, einen Oscar für bekommen. Oder in Gone Girl zum Beispiel, da finde ich ihn auch stark. Aber da ist er halt auch so ein Charakter, da soll man nicht wissen, ob man den jetzt, ob der jetzt nett ist oder nicht. Weil man, irgendwie soll man sich selber die ganze Zeit fragen, oh, hat der das vielleicht doch gemacht? War der das vielleicht doch? Ist er doch ein Arsch? Ja, und hier, also das ist Licht an Ben Affleck, dass ich mich hier auch irgendwie die ganze Zeit frage, oh, ne? Okay. Bist du doch ein Arsch oder was? Ne? Deswegen, das finde ich, weiß nicht, ob das so das glücklichste Casting war. Genauso wie Liv Tyler. Also die wirkt, ich weiß, dass sie gut ist, ich weiß, dass sie was kann, aber auch zu diesem Zeitpunkt in ihrem Leben ist sie eine Märchenfigur, ne? Also die war die ganze Zeit ja Arwen oder wer?
Ja,
genau. Und das steht ihr natürlich ausgezeichnet. Die sieht ja aus, die ist ja eine Erscheinung, die sieht aus wie aus einer anderen Welt, aus einer Fantasy-Welt, die nicht wirklich existiert. So eine anderweltliche Erscheinung einfach. Und so benimmt die sich aber hier auch. Und die soll so eine Studentin spielen. Okay, das
passt natürlich in dem Fall nicht so da rein.
Ich glaube, das hat sie nicht so richtig klar gekriegt irgendwie. Vielleicht ist sie auch so. Es gibt ja so, kann ja auch sein, dass sie wirklich auch so ein bisschen so einen leicht netten Hau hat und so ein bisschen auch wie so eine Person von einem anderen Planeten auch ist im Leben. Aber die soll halt authentisch sein und eine Studentin, die in einer Videothek arbeitet. Und das kaufe ich überhaupt nicht ab. Auch wenn die dann flirtet mit dem, dann denke ich, was? Hast du im Leben noch nie geflirtet? Also irgendwie,
ja, also falsches Casting vielleicht ab. In dem Fall dann einfach, ja. Ne?
Ja,
dann sie wahrscheinlich nichts für, aber sie, wenn sie auf dich diesen Eindruck dann macht, ne, oder ja, auch viele auch. Es gibt ja auch einfach so Schauspieler, die in so manche Rollen einfach nicht passen, weil die so schon als Persona so groß sind oder als Erscheinung.
Ja, ja,
dass du sagst, okay, das nehme ich dem jetzt nicht, irgendwie nicht ab, dass der diese Rolle verkörpern soll. Gerade wenn es halt irgendwie sowas etwas Zurückgezogeneres, vielleicht so ein bisschen nerdy sein soll.
Ja, ja,
da kannst halt manche nicht drauf casten. Es geht halt nicht.
Ja, ja, genau. Und ich glaube, das ist, würde ich ihr gar nicht unterstellen, dass das immer so ist, aber ich glaube, an diesem Punkt in ihrem Leben, die haben ja auch da irgendwie 10 Jahre in Neuseeland abgehangen und mehr Fantasy gespielt, ne? Das ist ja klar, dass das ein bisschen dann noch nachhängt und dann direkt so eine total geerdete Rolle zu übernehmen, so richtig, die alle Klischees, wie du sagst, auch dieses Nerdige und so erfüllt, das finde ich schwierig. Ich kaufe da das irgendwie nicht so richtig ab. Genau, und die Liebesgeschichte ist auch so ein bisschen plätschernd. Die hat zum Beispiel wirklich so Kevin Smith anreihen, weil sie so ganz offen sagt, was? Also die kommen ins Gespräch und er sagt, ja, irgendwie, sie befragt ihn vermeintlich für eine Studie, die sie macht, weil sie studiert. Und dann stellt sich heraus, dass der irgendwie 7 Jahre, seit seine Frau verstorben ist, keinen Sex mehr hatte. Und dann sagt sie so, ach was, nee, ja, komm, dann lass uns doch jetzt, komm, wir gehen zu mir, dann machen wir das. Dann, ne, du musst ja wieder back on the horse und so, ne? Und dieses freimütige, offene, auch völlig unromantische, fand ich dann, war wieder so ein bisschen Kevin Smith-mäßig, ne? Einfach mal so ein bisschen echt und authentisch und romantisch ist auch nicht so sein Ding normalerweise, habe ich das Gefühl. Das funktioniert ja auch nicht so gut. Das Wichtigste ist auch, und das erzählt sich auch ganz stark hinten raus, das Wichtigste ist natürlich die Geschichte zwischen Vater und Sohn, Vater und Tochter.
Tochter, Kind.
Das ist eigentlich die Liebesgeschichte, ne? Dass die zueinander finden. Das ist der Punkt. Finde ich auch wichtig, finde ich cool, aber ja, der Film ist, also der hat mich jetzt nicht tierisch aufgeregt, weil er so ultra schlecht war oder hat mich irgendwie angestrengt oder so. Aber der ist wirklich sehr unbedeutend und unwichtig und einfach nicht so gut, wie er hätte sein können, ne?
Ja, dann Kevin Smith, muss man auch sagen, ist so ein bisschen auch viel Hit and Miss.
Mhm,
und bei dem ist, glaube ich, so das, was ich so auch schätze, ist eher so dieses Thematische. Und da geht es auch viel um Dialoge und dieses Nerdtum, was ja immer wieder so Einzug hält. Der ist aber jetzt, wir haben ja auch viel, letztes Mal haben wir über Edgar Wright gesprochen und wir haben über hier, Quentin Tarantino natürlich und wie hieß hier nochmal unser britischer Kollege?
Guy Ritchie.
Das sind ja auch so diese Nerds, die irgendwie reinkommen, aber die sind halt technisch auch vor allen Dingen sehr stark, so und also filmtechnisch und erzählerisch und so. Das geht Kevin Smith, finde ich, mal so ein bisschen ab. Und das merkt man auch gerade dann so in späteren Filmen, die nicht mehr so in seinem eigenen Universum spielen, dass er da schon Defizite hat irgendwie. Ne? Also der ist gut so in seinen eigenen, wenn er so mit seinen Figuren so ein bisschen hantieren kann und das ist immer so sehr geckig und kultig irgendwie, aber Ihm fehlt so ein bisschen diese Finesse. Manchmal habe ich das Gefühl, was andere halt so ausmacht. Ne?
Ja, das stimmt. Das hast du gut zusammengefasst, da hast du recht. Dann kommt noch dazu, hier, was hier auch noch zu der Zeit in dem Film eine Rolle gespielt hat, war die Romanze zwischen Ben Affleck und Jennifer Lopez. Ey, also
die irgendwie... Die ja lustigerweise jetzt einen Reboot
die hat einen Reboot jetzt, Jahren. 20 Jahre später. Und das ist wohl der Film, bei dem rauskam, dass die zusammen sind und dann sind die verfolgt worden von Paparazzi. Paparazzi haben gefühlt nichts anderes mehr gemacht das ganze Jahr, als diese zwei zu fotografieren, immer. Daraufhin ist Jennifer Lopez Part in dem Film wohl gekürzt worden, damit das nicht nur das Vehikel dafür ist. Und sie ist wohl auch von den Plakaten runtergenommen worden. Weil das
ich wusste
alles
auch ehrlich gesagt gar nicht, dass sie damit spielt, hatte ich null auf dem Schirm.
Ja, genau, weil die nicht auf dem Plakat drauf ist und auch kein Top-Billing hat da irgendwie. Genau, und dann bin ich in dieses Rabbit Hole noch reingefallen und habe, was ist denn da jetzt mit denen? Wann waren die zusammen und so? Also die waren halt zusammen zu dieser Zeit tatsächlich, haben sich dann getrennt, weil das alles nicht geklappt hat und weil die Paparazzi die verrückt gemacht haben. Dann sind die jeweils andere Familien gegründet. Ben Affleck dann mit Jennifer Garner und Kinder gekriegt und. So, und jetzt, 20 Jahre später, finden die wieder zusammen. Ich glaube, die sind sogar verheiratet gewesen. Nee,
sind jetzt auch wieder getrennt.
Weil wieder getrennt. Ach, ach, ach.
Das heißt, jetzt kommt wieder Jennifer Garner wahrscheinlich. Jetzt geht es wieder von vorne.
Genau. Also ganz abgefahren. Naja, gut. Das spielte hier wohl auch noch eine Rolle, aber ich, der war wirklich. Es ist schon in Ordnung, dass er als schlechtester oder als einer der schlechtesten Kevin Smith-Filme so berühmt geworden ist, weil der war schon wirklich egal. Also so ein richtiger egaler Film einfach, ne? Goldene Himbeere lese ich gerade, war er nominiert. Schlechtester Hauptdarsteller Ben Affleck, schlechteste Nebendarstellerin Jennifer Lopez, schlechteste Leinwand.
Immerhin.
Ja, also der ist wirklich gar nicht gut. Da gibt es andere Kevin Smith-Filme, die sind wirklich viel besser. Und ich bin nicht sicher, ob Romantic Comedies so sein Ding sind. Wobei, wenn ihr darauf Lust habt, Chasing Amy würde ich als Romantic Comedy auch verstehen. Deutlich. Und das könnte die beste überhaupt sein, weil die wirklich so unkitschig ist und authentisch und auch irgendwie rau in den Dialogen.
Mit Ben Affleck.
Auch mit Ben Affleck, der spielt eine kleine Rolle aber nur, ne? Nee, obwohl, nee, der spielt auch die Hauptrolle, oder?
Auch die Hauptrolle, meine ich, ja.
Der ist der Typ, ja, klar. Ja, guck mal, da ist zum Beispiel alles richtig stark.
Das ist doch der Comiczeichner, oder?
Genau, der ist der Colorist. Ja. Nee, der Jason Lee ist der Colorist. Also die sind so,
der
beiden
Autor.
Freunde. Jason Lee hätte auch, er ist der Autor. Jason Lee zum Beispiel hätte vielleicht der Geschichte auch gut getan, wenn man den als
Kumpel dabei gehabt hätte. Haben wir nicht über Jason Amy auch gesprochen?
Nein, der ist von 97, glaube ich.
Ach, der ist aus den 90ern, okay.
Ja,
nee, über was haben wir gesprochen? 90er. Wir hatten über Bill und Silent Bob hatten wir gesprochen, ne? Ja.
Mm-hmm.
Ja.
Jay und Silent Bob.
Jay und Silent Bill und Silent Bill und Jay und Silent Bob, ja. Egal.
Genau, also der, wie gesagt, Chasing Amy. Ich habe jetzt Jersey Girl gesehen und kann euch wärmstens Chasing Amy ans Herz legen, weil der wirklich auch sehr authentisch ist und genau, das alles so ein bisschen besser, witziger und viel, viel unterhaltsamer erklärt, ja.
Ich habe mich dann an Blade Trinity herangewagt, dritten Teil der Blade-Reihe. Habe ich mich auch direkt für gemeldet, weil den kannte ich halt schon, da wusste ich schon ungefähr, was ich dazu sagen muss. Es ist ja auch keine Überraschung. Es ist ja bekannt, dass es der schwächste Teil der Blade-Trilogie ist. Mhm. Wir haben nur über den zweiten Teil gesprochen. Die Folge könnt ihr euch irgendwann mal irgendwo raussuchen. Da haben wir auch gleichzeitig über den ersten gesprochen, ne? Nochmal in aller Kürze, Wesley Snipes als Vampirjäger in den 90ern bzw. Anfang 2000ern, der jetzt ja auch wiedergekehrt ist, auch 20 Jahre später, alles wird wieder rausgekramt. Das war aber damals hier der große Abschluss der Trilogie. Ich weiß gar nicht, ob es so geplant war, aber vielleicht auch, weil der so schlecht angekommen ist, hat das dann nicht für mehr Filme gereicht. Wir haben wieder Wesley Snipes in der Rolle von Blade, der diesmal es mit Dracula zu tun bekommt. Ja, ganz einfacher Elevator-Pitch, zack, Blade gegen Dracula, das passt schon. Dracula wird in dem Fall gespielt von Dominic Purcell, den kennen wir aus Prison Break unter anderem. Ist der etwas bulligere von denen.
Ja, ja.
Und auch viel so Serienschauspiel, ich glaube in The Flash hat der auch mitgespielt, in der Flash-Serie und so. Dann haben wir dabei noch Jessica Biel, die kennen wir aus Eine himmlische Familie zum Beispiel. So eine leichte Guilty Pleasure-Serie von mir von früher.
Ja. Ach, die wäre auch in Michael Bay's Texas Chainsaw Massacre gewesen. Genau, was ich das auch war, gucken ich, wollte. Was ich auch, das wäre diesen Monat gewesen, wollte ich auch gucken. Ja. Okay. Gab es leider nirgendwo. Den hätte ich euch auch gerne geguckt. Ja. Na gut.
Und wir haben Ryan Reynolds. Der damals ja nur so der lustige, sprücheklopfende Comedy-Dude war.
Ja, Van also Wilder, bisschen, Party Animals, ne?
Genau. Ist aber hier dann zum ersten Mal in einem Actionfilm gecastet worden und hat sich dafür selbst aus Marmor geschlagen. Also man muss wirklich sagen, ist wirklich absolut in Topform. Und spielt hier schon die Ryan Reynolds-Nummer. Ne? Er ist der sarkastische, lustige, sprücheklopfende Dude irgendwie. Damals aber noch nicht so ausgefeilt, wie es mittlerweile ist.
Mhm.
Dann haben wir Kris Kristofferson wieder in seiner Rolle. Und in weiteren Rollen haben wir noch Parker Posey, Triple H, den Wrestler, und Patton Oswalt. Den kennt man zum Beispiel als Spence aus King of Queens, aber auch Stand-Up-Comedy macht er ganz viel und ist auch so einer von uns, ein Nerd.
Ja.
Der ganze Film ist von David S. Goyer inszeniert worden. Der hat sich eigentlich eher als Drehbuchautor einen Namen gemacht. Der hat auch zum Beispiel an den ersten beiden Blade-Filmen mitgeschrieben, hat auch in der Dark Knight-Trilogie mitgewirkt, sagen, von Christopher Nolan. Und es gilt in Hollywood auch so ein bisschen so als so Comic-Fachmann. Zumindest einer, der da einen guten Überblick hat und das immer so gut destillieren kann in irgendwie halt Filmdrehbücher. Und der hat hier erst seine zweite Regiearbeit abgeliefert. Ja, das hat nicht so gut geklappt, kann man direkt sagen. Ich glaube, mehr als Blade gegen Dracula muss ich nicht sagen. Dracula wird irgendwie aufgeweckt von den Vampiren, die ja so eine Parallelgesellschaft haben und die versuchen gleichzeitig Blade halt wieder an den Kragen zu kommen. Aber Blade bekommt diesmal halt Hilfe von, er ist ja der Daywalker und er bekommt von den Nightstalkers, das sind so 2000er-Namen, halt eine Gruppe aus Jessica Biel, Ryan Reynolds und noch so ein paar anderen egalen Figuren, die auch alle ziemlich schnell beseitigt werden. Und gemeinsam trachten sie dann halt danach, Dracula, das Urböse, den Urvampir zu richten, ja. Und der Film ist ziemlich lame. Tatsächlich. Also ich mochte ja den ersten sehr gerne, den zweiten sogar fast noch mehr.
Mhm.
Und das, was der zweite so dieses Morbide hatte irgendwie auch, ne, mit diesen coolen Reaper-Kreaturen und so, der war ja von, wie heißt unser mexikanischer Freund? Ich komme heute irgendwie
Robert Rodriguez?
Nee, egal. Inszeniert. Und die fand ich super, die hatten eine gute Stimmung, die hatten vor allen Dingen auch gute Action-Szenen. Viel so Martial Arts auch, und das ist hier alles so komisch inszeniert, so unspektakulär, so langweilig teilweise auch. Es wird dann halt durch so 2000er Schnitttechniken, sag ich mal, also ganz unübersichtlich irgendwie teilweise zusammengefrickelt, um da so ein bisschen Tempo reinzubringen, aber das ist alles so auf Halbgas. Und der Film schreit halt wirklich total 2000er. Also der erste ist ja aus den 90ern und das passt auch noch, der zweite ist so an der Schwelle. Und dieser ist jetzt wirklich so krass 2000er, wirklich mit Timelapses irgendwie. Und das hatten die ersten auch schon, muss man sagen. Aber hier ist es nochmal so auf die Spitze getrieben. Und wie das alles aussieht. Und Jessica Biels Charakter, die ist so eine bauchfreie, Sachen tragende Action-Ikone, die sich immer ihren iPod in die Ohren steckt, wenn sie auf Vampirjagd geht und MP3s hört. Also so richtig schlecht 2000er. Und Ryan Reynolds Look, der hat so einen ganz weird, so einen ganz komischen Bart. Der ist so, der könnte aus den Hunger Games stammen. Also der sieht auch aus wie, ja, keine Ahnung. Es ist jedenfalls alles nicht zum Vorteil dieses Films. Die Sprüche sind, ja, es gibt so ein, zwei Lacher vielleicht irgendwie. Also Wesley Snipes ist Wesley Snipes, ist alles gut. Das funktioniert auch immer irgendwie. Der liebt ja auch diese Rolle. Aber was das Schlimmste ist, ist tatsächlich, dass man hier Dracula komplett verhunzt hat.
Mhm.
Also ich mag Dominic Purcell so an sich, sehe ich den jetzt nicht ungern. Ich habe jetzt nicht in sehr viel gesehen, aber das ist schon okay. Aber der als Dracula?
Passt gar nicht. Ne?
Du stellst ihn in eine Reihe mit Christopher Lee, mit Bela Lugosi und dann kommt Gary Dominic Oldman. Purcell.
Ja.
Dann wird er natürlich nicht Dracula genannt in dem Film, sondern Drake. Weil
weil wir Anfang 2000er sind, und weil das einfach cooler ist. Wir
sind ja Anfang 2000er und sind ja cool.
Oh geil, Drake.
Das ist alles alles Panne. Also es
hat dich das denn jetzt Panne. Überrascht? Weil du hast ja sofort hier geschrien, ne?
Ja, ich wusste, dass der kacke ist. Das hat mich nicht
überrascht. Ach so, überrascht. Okay, nein. Okay, gut.
Ich habe den nochmal geguckt tatsächlich. Ich habe hier so eine Dreierbox, wo die alle drin sind. Hab den so ein bisschen nebenbei laufen lassen, muss ich sagen, so auf meinem Second Screen. Aber ich habe den ja schon ein paar Mal gesehen. Und ich dachte so ein bisschen, ja, vielleicht ist ja mit der Zeit wie ein guter Wein so ein bisschen gereift, so ist ja so wie manche Filme, wenn man so das von heute sieht, denkt man, ach so scheiße waren die Anfang der 2000er gar nicht. Ne? Aber nee, der hat es auch nicht geschafft. Und das ist halt so schade, weil Blade ja wirklich das Superhelden-Genre so gekickstartet hat eigentlich. Ich meine, wir kamen in den 90ern gerade von so Batman Return, Batman Forever und so, und dann so Joel Schumacher, Batman, Quietschi Bunt, alles, und dann ja, kam ja. Halt Blade mal so mit, ne, hier R-rated und
ja.
Alles Mögliche, und dann kam ja auch dann infolgedessen die X-Men und Spider-Man ja. Und alles war irgendwie cool und hat funktioniert. Und das war dann, der könnte eher, also Blade Trinity wäre eher so ein Film, der würde heute wahrscheinlich rauskommen. Also das ist irgendwie, das ist, wo es eigentlich schon wieder so der Abgesang ist auf das Ganze, wenn man sich fragt, warum macht ihr das eigentlich? Das ist doch alles, bringt doch alles nichts mehr. Ihr habt keine Ideen mehr. Es ist irgendwie alles albern.
Mhm.
Und das ist Superheldenfilme sind ja generell schwieriges Thema, weil das ist ja immer alles so ein bisschen Panne und quietschi und das halt so, man ja. Hat schon häufig versucht, dem so einen ernsten Twist zu geben, mit den Batman-Filmen natürlich und auch die X-Men-Filme haben sich ja auch sehr ernst genommen und so. Und jetzt sind wir ja gerade wieder in so einer albernen Phase, 2024, und da ist der auch jetzt drin. Und das ist dann echt schwierig zu sagen, dass man auf Comicfilme steht. Irgendwie hat man die letzten Jahre immer so ein bisschen das Gefühl, man müsste sich eher so ein bisschen dafür entschuldigen, wenn man sagt, dass man Comicverfilmungen gut findet, weil die ja so Panne mittlerweile geworden sind.
Mhm.
Und sich gar nicht mehr ernst nehmen in irgendeiner Weise.
Ja, hoffe, die wollen dann alles irgendwie. Die wollen zu viel sein und dann hinterher ist das nur noch ja. So kauderwelschiges, wischiwaschi, weiß ich nicht, verstehst du gar nicht mehr, kannst gar nicht mehr folgen und so, ne?
Ja. Ja, und hier ist das schon so der erste, also das hat beim dritten Film einfach nicht mehr geklappt. Ich weiß auch nicht, ob das überhaupt noch so viel hergegeben hätte, mit Sicherheit, aber manchmal sind solche Sachen halt auch irgendwann auch tot erzählt, ne? Das ist halt auch, wenn Sachen zu erfolgreich sind, siehe MCU, dann ist halt irgendwann nur noch so, ja.
Dann will man so die geil. Kuh halt noch melken, so lange wirklich bis zum letzten Tropfen Milch ja. Und dann schießt man übers Ziel hinaus unter Umständen. Ist ja bei Serien auch oft so, ne? Dann, wenn die gut laufen ja, und dann will man, dass die. Ne? Ne, genau, Jump the Shark. Und dann will man, dass die weiterlaufen und laufen und laufen, und dann werden die leider schlecht, ne? Und ist besser, wenn man dann die Eier hat zu sagen, pass auf hier, Showmanship, leave on a high note, man ja. Soll gehen, wenn es am schönsten ist. Und ciao, dann hinterlässt man eine bessere, ein besseres Erbe, eine bessere Legacy dann, wenn man.
Ja, und das ist halt so schade dann, weil halt so dieses, wenn du jetzt an Blade denkst, ist halt immer so, aber das ist ja lustigerweise bei X-Men so gewesen, der dritte Teil, manche mögen den ja auch, ich finde den jetzt auch nicht so komplett scheiße, aber es war bei Spider-Man so und auch bei Blade, also die alle im dritten Teil dann so auf so einer richtigen, so einem Rausschmeißer enden, wo alle sagen, ja, okay, dann ist auch gut, dass das jetzt vorbei ist. Ist so schade, weil die guten Filme davor, die gab es ja. Und die nimmt uns ja auch keiner und das ist ja auch schön, aber es ist halt immer so ein bisschen, der letzte Gag ist der, an den man sich erinnert. Das ist,
stimmt.
Ist halt so. Und das ist bei diesen Beispielen jetzt oder auch hier bei Blade halt leider nicht so gut. Also, das ist so komisch, weil du halt alle Zutaten eigentlich hast. Weil du hast Wesley Snipes, der Bock hat, das ist schon mal immer gut.
Und aber vielleicht waren die anderen auch nur deswegen oder hauptsächlich deswegen so gut, weil es halt neu, anders und frisch war. Aber dann beim dritten ist es nicht mehr neu, anders und frisch. Ne?
Ja.
Ich weiß ja auch noch, wir haben, glaube ich, Blade 2 zusammen geguckt, also besprochen. Und da war ich wirklich auch sehr überrascht, wie sehr der mich unterhalten hat. Wie ich den doch ganz gut fand. Ne? Hätte ich niemals mit gerechnet.
Guillermo del Toro meint mich übrigens.
Guillermo del Toro habe ich gerade.
Jetzt haben wir's.
hat mich wirklich sehr gut unterhalten. Überraschenderweise. Aber irgendwann nutzt sich das alles ab, wie du sagst. Und wenn man es dann nicht schafft, noch mehr neu zu erfinden, und wie viel soll man denn neu erfinden? Deswegen braucht, glaube ich, kein Franchise irgendwie 8 oder 10 Filme. Wenn man nicht schafft, irgendwie, ne? Das auch irgendwie neu dann ein bisschen aufzuarbeiten oder irgendwann wieder ein bisschen anders dem Schwung zu geben.
Ja, man muss natürlich auch sagen, dass, jetzt wo wir gerade über Guillermo del Toro sprechen, es hilft natürlich auch, wenn du wirklich erfahrene, gute Leute da ranholst, ne? Mhm. Und ich meine, David S. Goyer hat sich seine Sporen auf jeden Fall verdient als Drehbuchautor und als Geschichtenschreiber und so. Aber vielleicht war das dann mit dem Regie-Ding nicht so die beste Idee. So, ich weiß nicht, ob man da dann irgendwie sparen wollte oder gesagt hat, komm, wir vertrauen dir, was ja auch schön ist, dass man die Chance hat, da sowas zu machen. Mhm. Aber man dachte wahrscheinlich, das klappt von alleine, weil es ist halt Blade, steht da drauf und das wird schon irgendwie funktionieren. Aber ja. Es macht schon Sinn, da Leute mit Qualität hinzusetzen. Naja. Ja, also sehr schade. Und es sind vor allen Dingen auch diese Anachronismen, die jetzt ja heutzutage, wo du dir echt unter die Augen rollst, wenn da über MP3s und sowas gesprochen wird, das ist halt alles so, boah, ja, okay. Das ist halt mit 20 Jahren Abstand dann schon ulkig, ja, aber halt alles andere als cool.
Ja.
Also keine Empfehlung. Hört nach dem zweiten Teil einfach auf.
So, jetzt habe ich hier noch was gefunden. In meinem eigenen DVD-Regal übrigens. Warum auch immer. Vom Suchen und Finden der Liebe. Das ist ein deutscher Film von Helmut Dietl. Das ist ein ganz berühmter Regisseur, der hat Stonk gemacht und Rossini zum Beispiel. Und der ist so richtig der Ur-Münchener Autorenschalträger-Regisseur. Ne? Also wirklich schickimicki as it gets. Also mehr schickimicki kannst du wirklich nicht haben, wie der war. Und auch die Filme waren so. Nicht alle. Also Stonk zum Beispiel, da geht es um die Hitler-Tagebücher, die gefakten. Der ist schon ganz, ganz gut und unterhaltsam und so. Aber hier sieht man wirklich, also das ist so eine verkünstelte Geschichte, eine Liebesgeschichte offensichtlich. Also dieser Liebesgeschichte liegt der Mythos der Orpheus-Sage zugrunde. Die Orpheus-Sage, ne? Orpheus und Eurydike, Liebe stärker als der Tod. Orpheus, der unglaublich tolle Musiker, Sänger, der Barde wahrscheinlich, steigt hinab über den Hades in die Unterwelt in der griechischen Mythologie und will seine geliebte Eurydike zurückholen zu den Lebenden. Das ist der Orpheus-Mythos, für die es jetzt nicht wissen, aber da gehe ich gleich nochmal ins Detail. So, also, um diese Sage geht es hier im Prinzip. Es ist auch selbstreferenziell, also es wird immer wieder hier über diese Orpheus-Sage gesprochen und über die Oper, die dazu gehört und so weiter und so fort. Und wir sehen das hier in vermeintlich moderner Form aufgearbeitet. Also dabei ist Moritz Bleibtreu und Alexandra Maria Lara, das sind die Hauptfiguren, Mimi Nachtigall und Venus Morgenstern sind ihre Namen. Also da siehst du an den Namen schon, das ist eine künstliche Geschichte, ne, also die soll, verströmt schon so einen Sagencharakter, Märchencharakter irgendwie, auch wie alles aussieht, ist alles sehr, sehr klassisch. Also es ist, sowohl das Set als auch die Klamotte, das Kostüm ist alles, könnte in jeder Zeit spielen. Das ist extra so klassisch angelegt, ne, also das kann man nicht fix jetzt an die Anfang 2000er oder so in irgendeine moderne Zeit binden. Ja, auf jeden Fall die zwei, die treffen sich und dann lieben die sich bis zum geht nicht mehr und dann geht's nicht mehr. Dann streiten die sich und haben immer Ärger miteinander und irgendwann nimmt sich Mimi Nachtigall, also Moritz Bleibtreu, das Leben und Venus Morgenstern, der moderne Orpheus dann im Prinzip, geht hinunter und versucht ihn aus der Unterwelt wieder rauszuholen. Mit dabei sind auch noch Uwe Ochsenknecht und Anke Engelke. Stark, ne? Also große Namen. Heino Ferch und Justus von Donani, auch in einer lustigen Rolle. Außerdem Harald Schmidt und Christoph Maria Herbst. Also ganz, ganz große Namen des deutschen Kinos und Fernsehens und Entertainment zur damaligen Zeit. Dann ist noch Elmar Wepper dabei, der ist der Erzähler. Also es fängt auch so richtig mit einer Erzählerstimme an, sodass man sofort in so einer, dass man merkt, das ist ein Märchen, was wir hier erzählt bekommen, ne? Das Drehbuch ist geschrieben von Helmut Dietl und Patrick Süskind. Sagt dir der Name was?
Der Name sagt mir was, ja.
Das Parfüm hat er geschrieben. Das ist ein Autor. Name.
Ja, der Name sagt mir was, haben wir nur in der Schule gelesen. Oder
in der Schule
nicht.
Gelesen, genau. Ja. Das ist also, ne? Das Drehbuch ist von jemandem, den wir alle in der Schule gelesen haben. Das ist schon speziell. Der ist wirklich ein sehr guter Autor. Ich wusste gar nicht, dass er Drehbücher schreibt auch. Aber hier hat er auf jeden Fall mit am Drehbuch geschrieben. Und ja, also dieses eine Paar mit dieser dramatischen, großen Liebe, die über den Tod hinausgeht, vermeintlich, das ist natürlich der Kern von allem. Deren Freunde, Theo und Helena, alle haben griechische Namen, oder ja, alle, Anke Engelke und Uwe Ochsenknecht, sind quasi der Comic Relief. Das sind deren Freunde, die kriegen das alles mit. Und die sind im Prinzip das Paar, was schon ganz lange zusammen ist, verheiratet mit Kind und allem Zip und Zap, und bei denen läuft es nicht mehr so richtig. Dann hat sie eine Affäre mit Harald Schmidt, ihrem Psychotherapeut. Und Uwe Ochsenknecht, sucht sich auf der griechischen Insel ein Mädchen. Und hat da ein lässt sich verzaubern da von einem griechischen Bauernmädchen, was ihn dann quasi wie verführt hat. Er trinkt aus meiner Quelle und jetzt bleibt er bei mir. Also es sind alles so Motive, die sich wiederfinden aus verschiedenen griechischen Mythen und Sagen. Das ist, glaube ich, das, was ich damals auch daran spannend fand, weil ich das ganz, ganz cool finde. Und was mich heute, also jetzt dann auch dazu geleitet hat, den nochmal anzugucken, weil ich weiß, ich fand den damals irgendwie interessant. Aber der ist sowas von prätentiös und übertrieben und auch eigentlich furchtbar. Also dieser Film ist wirklich furchtbar, der ist auch verrissen worden. Der Film ist wirklich, also du hättest dich so schlapp gedacht, du hättest den gar nicht zu Ende gucken können, Franz, wirklich. Okay. Ehrlich, ganz ernsthaft. Mit ganz vielen Punkten, wo man sagen muss, oh, das war stark. Aber alles total fehlinszeniert. Also, super stark, Moritz bleibt treu. Wenn er den Mund aufmacht oder wenn der guckt, wenn der da steht, dann ist es einfach großartig. Moritz bleibt treu ist immer großartig. Alexandra Maria Lara spielt auch gut. Die hat auch ein gutes Comedy-Timing. Also die Dialoge sind auch wirklich super gut. Deswegen habe ich da nochmal darauf hingewiesen, dass Patrick Süskind da mitgeschrieben hat. Weil alles, was gesagt wird tatsächlich, ist wirklich super. Also das muss ich sagen, wenn das anders inszeniert wäre, mit nicht so viel Pomp und mit nicht so viel Schnulz, dann hätte das wirklich ein super Film sein können. Weil die Dialoge sowohl von dem desillusionierten Paar, Uwe Ochsenknecht, Anke Engelke, ne, die sich dann da streiten und über so normale, alte, eher alltägliche Sachen sich überwerfen. Sowohl das ist stark, als auch das, wie sich das neue Paar, wie die Liebe so zerfisselt, wie die so weggeht. Weil der eine dann doch den anderen immer kritisiert und weil die dann doch irgendwie nicht auf den grünen Zweig finden und so. Das ist schon wirklich sehr gut geschrieben. Aber die Inszenierung ist schrecklich, schrecklich. Jetzt muss man noch, jetzt kommt noch dazu, auch das Allerschlimmste eigentlich für mich, Venus Morgenstern, Alexandra Maria Lara ist eine Sängerin und die ist soll ganz begnadet sein, weil sie ist ja im Prinzip Orpheus. Ne? Mhm. Und die soll absolut begnadet sein. Und die singt so scheußlich, also die Texte, also das ist so schnulzig, es soll so ein bisschen chansonmäßig sein, ne? Will halt zu keiner bestimmten Zeit gehören, deswegen dieses Chansonige, das ist ja eher so klassisch. Und die singt so schlecht, das ist Horror, das kann man sich gar nicht anhören. Kann man sich nicht anhören und dann sind auch noch sowohl Text als auch Musik, ist alles immer so überbordend und so viel, so richtig schnulzig und schlagerig. Und dann denke ich mir, Leute, das wird ständig gemacht. Hättet ihr nicht einfach ihr eine Singstimme geben können? Weißt du? Einfach beim Singen jemand anders. Wo ist das Problem? Das wird doch ständig gemacht. Das ist bei der Eiskönigin auch so. Es spricht eine andere, als sie singt, oder? Auf Deutsch ist das auf jeden Fall so. Warte mal eben. Ach, jetzt habe ich mich hier in Rage geredet. Also das ist unerträglich wirklich, wie die singt. Macht alles kaputt. Das ist so richtig cringy. Da muss man sich fremdschämen. Aber ja, also bildlich ist es eigentlich stark, weil, wie gesagt, die Sets sind so richtig klassisch und das ist immer viel spielt, das vor irgendwelchen, vielleicht sowas wie die Dresdner Oper oder so. Ich habe mich nachgeguckt, welches Gebäude das ist oder in Berlin diese riesengroßen Paläste, wo so auch wo Säulen davor sind und Treppen und so ein Brunnen und so, weißt du, dass das so ein bisschen wirklich auch wie aus einer anderen Welt aussieht, das Licht ist auch stark. Aber dieses Gesinge, das ist einfach so schrecklich. Darum geht es halt auch viel, dass sie Sängerin ist und er der Songschreiber, und er macht sie dann zum Star. So ein bisschen A Star is Born, Hauch ist da auch noch dabei. Ne? Und dann trennen die sich aber und, hier und da. Ja, und das auch das Verhältnis von diesem Film zur Liebe insgesamt ist was, was ich jetzt heute nicht mehr so ganz nachvollziehen kann. Also jetzt fand ich fand andere Facetten an dem Film spannender. Nämlich ein bisschen die ernsthafteren und die ehrlicheren, ne? Dass die Trope, die hier zugrunde liegt, ist natürlich die Liebe, die über den Tod hinausgeht. Oh, ja, das ist alles, das ist a young man's dream sozusagen, ne? Also, ja, Liebe ist schon stark und so, aber wie die auch darüber reden dann, oh, Liebe, oh, und das ist das Allerwichtigste. Die, unsere Liebe war so groß. Größer hätte sie ja schon gar nicht mehr werden können. Nur kleiner. Oh. Also die, im Prinzip sind sie in einer toxischen Beziehung und können froh sein, dass sie einander los sind dann hinterher. Ne? Eigentlich müsste es denen allen besser gehen, ohne einander. Aber auch hier ist es natürlich so, dass sie, wie in der Orpheus-Sage, sagt der Gott, ich weiß gar nicht, wer es ist, jedenfalls der Gott der Unterwelt sagt, okay, alles klar, eure Liebe ist so groß, du darfst sie zurückhaben. Jetzt müsst ihr zusammen laufen, bis ihr wieder in der Welt der Lebenden ankommt, und du darfst dich nicht umdrehen. Sagt er zu Orpheus, du darfst dich nicht umdrehen. Ne? Die läuft immer hinter dir, dreh dich nicht um. Und was macht er ganz zum Schluss? Natürlich dreht er sich um und sieht noch einmal seine Geliebte, und die fährt wieder zurück in die Unterwelt. Weg. Das ist hier ganz, ganz nett gemacht, auch wieder mit ziemlich guten Dialogen eigentlich. Die fangen nämlich an, sich zu streiten beim Laufen. Also sie läuft vor hier in dem Fall und darf sich nicht umgucken. Und dann fängt er von hinten an, die wieder anzuquatschen und ihr irgendwie einen zu erzählen. Die fangen an, sich zu streiten über irgendwann damals, weil sie mit dem Masseur geflirtet hat, in irgendeinem Hotel, wo die mal waren. Also das sind dann wieder so ein bisschen geerdete, ist so wieder so ein geerdeter Dialog, der dann passiert, während die da durch die Wolken kraxeln. Sehr schlechter Bluescreen übrigens. Und da geht es dann darum, ja, sie darf nicht zurückschauen. Und da habe ich dann zum ersten Mal verstanden, worum es da eigentlich geht. Nämlich, dass alte Dinge, alte Streits, alles, was passiert ist, da darf man nicht.
Kannst es nicht ändern.
Du kannst es nicht ändern. Man darf da nicht so viel dran hängen bleiben. Und man darf, das ist gemein mit dem nicht zurückschauen dürfen. Ne? Sobald man dann in so einer Beziehung, die man wieder neu anfängt, jemand kommt, sie holt ihn zurück von den Toten, um dann für immer glücklich zu sein. Aber trotzdem schauen die zurück auf das, was mal war, auf die Streits, die sie hatten, und schaffen das nicht, frisch und neu anzufangen, damit das vielleicht Erfolg haben könnte. Und natürlich bekommen die sich nicht zurück dann am Ende. Ne? Dann sie guckt sich dann um irgendwann im Streit, und dann sieht sie Moritz Bleibtreu verschwinden. Hat die Mission ist gescheitert. Ja. Und hier werden halt so ein bisschen verschiedene Facetten der Liebe gezeichnet, was aber, wo das meiste wirklich überkitschig ist, vor allen Dingen in deren Handlungsstrang hier. Moritz Bleibtreu und Alexandra Maria Lara, also das ist alles wirklich sehr kitschig, viel kitschiger, als es sein müsste, ne? Weil inhaltlich merkst du, der Autor oder was, der hat schon so einen gewissen Humor auch, die Dialoge haben Humor, der hat auch das Wesen der Liebe erkannt, und das ist eben nicht diese Liebe bis über den Tod hinaus, ne, dieses Theatralische gibt es eben nicht. Man hätte das nicht so machen müssen. Man hätte da wirklich einen coolen Film draus machen können auch, der auch die Zeit dann überdauert. Ne, weil da wirklich super Stars dabei sind, die spielen alle super, die sind alle witzig und so. Ne?
Aber der wurde verrissen, hast du gesagt, ne? Also war von Anfang an, kam der schlecht an.
Ja, ja. Aber ich weiß, dass ich den damals irgendwie mochte. Da musste ich mal wirklich auch meine eigene Einstellung zu Liebesfilmen hinterfragen. Meine eigene 2005er Einstellung zu Liebesfilmen. Also ich habe den jetzt natürlich mit ganz anderen Augen gesehen, ne? Deswegen. Was auch nicht cool ist, ist die Darstellung von Hermes Aphroditus, gespielt von Heino Ferch, ein Zwitterwesen, was es ja in der griechischen Mythologie auch viel gibt. Und wie da über ihn über sie gesprochen wird, über die, ne? Ungegendert, würde man das ja jetzt sagen. Nee, gegendert. Guck mal, ich habe überhaupt keine Ahnung. Egal, ich hab's trotzdem gemerkt, dass es problematisch ist. Also fand ich nicht gut. Dann sagt irgendwie Alexandra Maria Lara, ja, du hattest doch was mit der, die, oder es, ist mir egal, dieses ekelhafte Twitter-Wesen. Blablabla. So, und das würdest du heute so nicht mehr machen. Hat mich gestört. Obwohl ich jetzt nicht wusste, wie ich es korrekt wiedergeben soll, aber es hat mich gestört. Ne? würde man heute anders machen. Gut, vieles hat mich gestört. Ja. Und wenig fand ich gut. Also ich kann den nicht empfehlen. Nee, ich kann den wirklich nicht empfehlen.
Der zweite Reinfall für dich.
Der zweite Reinfall, ja. Leider. Ich würde aber mir wünschen, dass Patrick Süskind, ich vielleicht werde das mal recherchieren, vielleicht andere mehr Drehbücher noch schreibt. Und das würde ich mir dann schon angucken, weil ich glaube, das Drehbuch war richtig gut. Ja. Aber nicht gut umgesetzt.
Dann kommen wir zum ersten Hauptfilm des Monats. Und wir sprechen über das andere Biopic, nicht über Ray, sondern über Aviator. Das Biopic über Howard Hughes, inszeniert von Martin Scorsese. Mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle. Das war die zweite Zusammenarbeit der beiden. Wir haben über Gangs of New York gesprochen, meine ich. Ne? Den fanden wir beide so, geht so. Und hier ist jetzt ein großes Monumentalwerk. Ich glaube, der ist 2 Stunden 50 oder so lang. Und es geht um den Unternehmer, den amerikanischen Unternehmer Howard Hughes, der in den 30er und 40er Jahren sowohl Filmproduzent war, dann hatte der so eine Werkzeugfirma und war vor allen Dingen ein Aviator, ein Liebhaber des Fliegens. So, der ein Pionier auch auf diesem Gebiet. Also der hat die Entwicklung von Flugzeugen sehr vorangetrieben. Das war eine Leidenschaft von ihm und hat da immer neue Rekorde gejagt, auch selbst am Steuer und hat versucht, auch auf geschäftlicher Ebene da groß mitzuspielen. Es geht da vor allen Dingen um die Transatlantikflüge, die damals halt so also groß wurden. Und wir begleiten ihn so ein bisschen über ein paar Jahre. Das ist nicht so richtig, im Film wird das nicht so ganz deutlich, wie viele Jahre manchmal vergehen. Das verschwimmt alles so ein bisschen, aber es geht so, er ist so in den, sag ich mal, in seinen 30ern bis 40ern, würde ich jetzt mal sagen. Und da geht es vor allen Dingen darum, wie er nach einem großen Filmerfolg, den er gefeiert hat, dann halt in seinen Pioniergeist versinkt und versucht, möglichst große und schnelle Flugzeuge zu entwickeln, die halt dem Platzhirschen, was Transatlantikflüge angeht, der Firma Pan Am, den Thron streitig zu machen. Und das Ganze ist ein Period Piece, was Martin Scorsese beherrscht wie kaum ein anderer, würde ich mal sagen.
Ja.
Und wir haben ganz, 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 ganz viele bekannte Gesichter, die wir sehen. Allen voran natürlich Leonardo DiCaprio, müssen wir nicht viel drüber sprechen. Wir haben Cate Blanchett dabei. Und die spielen teilweise fiktive, aber auch viele reale Figuren. Also Cate Blanchett spielt Catherine Hepburn, dann haben wir Kate Beckinsale als Ava Gardner und ganz, ganz viele andere. Wir haben noch Jude Law dabei als Errol Flynn, was ganz lustig ist in so einer ganz kleinen Rolle.
Ja.
Und wir haben John C. Reilly, den ich immer wieder gerne sehe, Alec Baldwin, Ian Holm, wo ich immer wieder merke, wenn ich den sehe, wie gerne ich den doch habe und wie schade es ist, dass der leider verstorben ist, aber auch so ein toller Schauspieler. Kennen wir natürlich als Bilbo aus Herr der Ringe auch. Wir haben Willem Dafoe in der Nebenrolle und noch ganz, ganz viele andere. Brent Spiner, den man als Data aus Star Trek kennt zum Beispiel. Viele bekannte Gesichter, die hier und da mal aufpoppen, die dann häufig wahrscheinlich so auch aufgrund ihres Aussehens mal genommen wurden. Weil sie halt
Gwen Stefani, ne?
Gwen Stefani, stimmt, die spielt auch eine kleine, hat glaube ich nur, weiß gar nicht, 4 Sätze oder so, ist auch mal dabei. Und das Besondere an Howard Hughes ist, dass der ja halt so umtriebig war und so viele Sachen gemacht hat, so Hans Dampf in allen Gassen, dass der aber auch Zeit seines Lebens, und das wurde später nach diversen Unfällen, die er hatte, schwerer, gesundheitliche Probleme auch hatte und vermeintlich auch an Zwangsstörungen, an neurotischen Zwangsstörungen litt, also Zwangshandlungen, wird jetzt hier hauptsächlich auf so ein Sauberkeitsfimmel, so dass er überall vermutet, quasi Keime könnten irgendwo sein und er möchte immer seine Sachen in bestimmten Gläsern serviert bekommen und alles muss immer sehr reinlich sein und so, dass er halt solche Sachen hat. Und das Interessante an der Figur ist, dass der sich irgendwann sehr zurückgezogen hat aus der Öffentlichkeit. Das findet jetzt in dem Film nicht statt, sondern es ist danach und deshalb gibt es halt, ranken sich so viele Mythen um den. Mhm. Und da ist viel sicherlich auch ausgeschmückt im Laufe der Zeit und so. Und wir haben hier ja das alles mal in Filmform gegossen. Und der Film ist lang.
Ja.
Interessant und spannend, hat aber auch ein paar Schwächen, wie ich finde.
Mhm.
Was keine Schwäche ist, ist auf jeden Fall Leonardo DiCaprio.
Mhm.
Das ist jetzt so die Zeit, wo Leonardo DiCaprio war schon immer gut, aber jetzt kommt so, beginnt so diese Zeit, wo die Jagd nach dem Oscar.
Wollte ich gerade sagen, jetzt muss halt der Oscar her langsam,
wurde,
ne? Das merkst du, ja.
Das dann lange gedauert hat. Er hat da mit Martin Scorsese auch jemanden gefunden, der alles versucht hat, um ihn da hoch zu hieven auf dieses Podest, was er so lange gesucht hat. Und er wird jetzt in den folgenden Jahren immer mal wieder auch historische Figuren spielen und da ganz, seine ganze Bandbreite einfach auf den Tisch legen.
Mhm.
Und das ist hier auch der Fall. Also er ist auf jeden Fall der absolute Mittelpunkt des Films und auch das absolute Highlight des Films, finde ich. Also neben der Inszenierung und der Ausstattung und was da alles dazu gehört.
Die Schauwerte, ne?
Die Schauwerte, was immer wieder schön ist. Gerade es gibt viele so, das macht ja Scorsese auch immer ganz toll, diese Massenszenen, wo dann irgendwie so ein großer Ballsaal oder und so.
Wahnsinn.
Und sowas, das ist, ich kann mir richtig vorstellen, wie der da Spaß dran hat, diese Ausstattung bis ins letzte Detail, die Tischdecke und der Saum am Vorhang auf der Bühne.
2000 Statisten in 20er-Jahre-Klamotten, 30er-Jahre-Klamotten, ey. Und dann die Kamera auf dem Kran und ach Gott, oh Gott.
Ja, und sowas
also groß, ganz groß.
Macht Scorsese ja wirklich gerne und auch sehr gut und das ist auch immer wieder schön, sowas zu sehen und da gibt es auch wieder hier sehr viele Sachen. Das ist gefilmt von Robert Richardson, ein Kameramann, der eigentlich so Oliver Stones Go-To-Kameramann ist, also mehrfach Oscar ausgezeichneter Kameramann, der hat auch ganz viel für Quentin Tarantino gemacht oder macht, glaube ich, mittlerweile alles für Quentin Tarantino seit Kill Bill und aber auch für Scorsese einige Sachen schon gemacht, also wirklich ein und das ist ja auch, muss auch für einen Kameramann natürlich ein absoluter Traum sein, mit solchen Leuten zusammenzuarbeiten, weil die ja so Bock auch haben.
Ist sowieso, also der Film ist sowieso bildlich so stark und da hat ja der Kameramann auch und sehr viel mit zu tun. Zum Beispiel hier ist es auch so, dass die Farbgebung von dem Film, wirklich die Koloration sich verändert. Das musste ich auch nachgucken, weil mir ist das aufgefallen. Ganz am Anfang denkt man, warum ist das Weiß von den Hemden von den Leuten so blau? Also alles hat so einen Stich, wie so einen Farbstich. Und dann habe ich das nachgeguckt und tatsächlich ist es so, dass sie versucht haben, das Filmmaterial zu imitieren, was zu dieser Zeit aktuell war. Und das verändert sich dann über die Zeit, in der das spielt. Das erste ist irgendwie die Imitation von CinemaScope. Nee, das ist das Format.
Technicolor
und so, genau. Und das ist natürlich, es ist nicht in diesem Format aufgezeichnet, aber die haben dann hinterher digital versucht, das quasi das Material so zu altern, dass das aussieht, als wäre es aus dieser Zeit. Das fand ich total spannend. Ja. Fand ich total cool.
Ich glaube, das ist so ein richtiger Nerd-Frickelfilm, wo du so richtig Spaß dran haben kannst, dich in solche Sachen reinzudenken. Und da hast du hier noch eine Idee. Und die haben ja auch bei Hateful Eight mit Quentin Tarantino, haben die auch so ganz alte Linsen benutzt, irgendwie aus alten Italo-Western-Zeiten. Haben die irgendwie auf neue Kameras drauf gefropft irgendwie und haben das irgendwie gekriegt, einfach um so einen gewissen Look zu kriegen. Ja, das ist halt, wenn du das Geld und das vor allen Dingen das Know-how hast, dann kannst du da ganz, ganz tolle Sachen machen. Und das finde ich auch hier super. Was aber, jetzt kommt mal ein Negativpunkt, den ich finde. Digitale Effekte sind in diesem Film, finde ich,
sehr schlecht.
Auffallend schlecht. Und das hat mich doch sehr gewundert. Ich habe den hier im Regal stehen, habe den aber tatsächlich davor erst einmal gesehen. Und da habe ich den geguckt und dachte so, oh, das ist aber hart. Also so wir haben viele Sequenzen, die im Flugzeug spielen und die wirken wie von einem anderen Regisseur gefilmt.
Mhm.
Und aus einem anderen, also die sind ganz, ganz komisch. Die sind erstmal auf der Tonebene ganz komisch, weil es immer ganz still ist in diesen Flugzeugen.
Stimmt.
Dann wird da teilweise so eine gewisse Dramatik soll da erzeugt werden. Das transportiert sich aber gar nicht irgendwie. Das ist so ganz, auch komisch gespielt. das ist manchmal schon so ein bisschen so wie, weiß ich nicht, wenn Kinder sich in ein stehendes Auto setzen und so,
ja, tun, als ob, und so die tun, als ob die Auto fahren. Ja,
also das, ist so ganz, das ist so ganz cool. Das, ja, das hat mich jedes Mal so rausgezogen. Ich dachte, das kann dann, also hat das irgendwie der Second Unit Director irgendwie, haben die das irgendwie vor irgendeinem Greenscreen?
Ja.
An einem Tag, hier zieh dich mal dreimal um und wir machen jetzt all diese Szenen hintereinander. Das, ja, ist ganz, ganz, also, komisch.
Vor allen Dingen ist man das auch gar nicht gewohnt von Martin Scorsese, dass irgendwo, dass irgendwas, was mit Geld zu beheben ist, was zu bemängeln ist. Verstehst du, was ich meine?
Ja,
also genau. Die Szene direkt davor, ich weiß genau, welche Stelle du meinst. Mir ist das nämlich auch dann aufgefallen. Ich dachte, boah, das sieht ja scheußlich aus. Und die Szene direkt davor war so eine 2000 Mann super krass ausgestattete Tanzball-Szene.
Ja, ja.
Wo ich dachte, ey, da hätte man da vielleicht 100 Extras weniger in Kostüm stecken können und, ja, die Kohle nehmen, um die dafür zu benutzen. Weil das ist dann, das ist irgendwie unausgeglichen, dann unausgewogen, ne? Wenn du die ganze Zeit dir sowas anguckst und denkst, oh, wie viel Geld die da drauf haben, oh, wie viel das kostet und wie schön das aussieht, oh, super, super, super. Und dann auf einmal, ja, ja, kommt so eine Szene, wo du denkst, warum ist das so, das sieht billig aus. Das, ja, war das, ja, billig? Warum hat denn der Marty da nicht irgendwie ein bisschen mehr Geld für ausgegeben?
Ja, schmeiß, ne, Geld auf das Problem.
Ja, aber das wäre doch zu lösen gewesen damit, oder nicht? Also,
ja, CGI? Oder irgendwie, ja, ganz komisch. Oder man muss es irgendwie kaschieren oder so. Ich finde es, also jede von diesen Flugszenen, ich meine, wir kommen jetzt natürlich auch aus einer Zeit, wo wir Top Gun Maverick gesehen haben und sehen, okay, so kann man es auch machen. Damals vielleicht ein bisschen schwieriger.
Wie du den aber Film abfeierst, einfach Wahnsinn.
Ja, aber es ist echt auffällig, ja, weil das alles halt mit CGI geregelt ist. Und das funktioniert überhaupt nicht. Es kommt nicht, ganz am Ende gibt es auch, oder es gibt viele dieser Situationen, wo halt einem so dieses Gefühl vermittelt werden soll. Das war ja eine Zeit, wo halt das Fliegen wirklich was so Außergewöhnliches war und so, das gerade erst so groß wurde. Und das muss man ja irgendwie rüberbringen. Es gibt am Ende gibt es auch einen Testflug nochmal, der gemacht wird, was so ein bisschen der Höhepunkt auch für den Charakter sein soll. Das transportiert sich gar nicht.
Mhm.
Und ich weiß nicht, warum. Es liegt am Ton, an der Musik, an der ganzen Inszenierung. Alle Flugpassagen sind wirklich grottig. Muss ich leider so sagen.
Ja.
Und das ist genau das, was du sagst, dieser Unterschied. Du hast teilweise da Filmpremieren, wo auch CGI, wo hunderttausende Leute gezeigt werden sollen. Und das alles ist voll. Und Fotografen und mit alten Kameras und alles Blitzlichtgewitter und Extras und alle in Kostüm. Und das muss ein Heidenspaß gewesen sein.
Mhm.
Dann zwei Minuten später wieder irgendwie Leonardo DiCaprio sitzt in einem ganz schlechten
in einer mobilen Greenbox.
In einer Greenbox irgendwie vor einer in seiner Garage so ein Flugzeugcockpit nachgebaut hat.
Ja.
Und macht da irgendwie und wackelt da irgendwie so rum und tut, das ist schon fast Comedy-mäßig.
Mm, das ist echt, ich. Fand
also
ich auch.
Mich hat das total ich, rausgerissen.
Fand ich auch sehr komisch. Und dann kommt noch dazu, also was heißt und dann an eine andere Sache, die mir auch aufgefallen ist, ist, das hatte so einen richtig brutalen Martin Scorsese-Moment, weil eigentlich erzählt er ja irgendwie epische Geschichten, aber da sind immer hier und da diese ganz viel zu brutalen Sachen, die dann auf einmal passieren. Bei Goodfellas schon oder bei, also eigentlich in jedem Scorsese-Film passiert dann irgendwann was richtig gory-mäßiges mit viel Blut und so. Und das fand ich auch richtig krass, hat mich auch dann so richtig geschockt. So, oh Gott, das geht ja noch weiter. Und zwar der Flugzeugabsturz, wo Leonardo DiCaprio abstürzt mit dem Flugzeug irgendwo im Bel Air oder so in Los Angeles. Und dann brennt der und dann kriegt er noch das Bein gebrochen, alles im On und das geht richtig lange und ist richtig brutal. Da dachte ich,
das
krass.
Ist auch so ein bisschen vielleicht, komm Leo, wir zeigen uns nochmal eine andere Facette von dir.
Ja, willst du den Oscar haben? Dann machen wir das.
Ja,
für den ist das ja kein Problem. Sachen Revenant, ne? Also der kann ja so, der kann alles einfach. Der kann alles.
Ja.
Wirklich.
Ja.
Der ist wirklich
also ist schon. Ich finde ganz lustig, wie so diese Figur so ein bisschen ja auch so den echten Leonardo DiCaprio so ein bisschen widerspiegelt, weil Howard Hughes hat sich auch immer so mit sehr jungen, hübschen Frauen umgeben.
Ja.
Was Leonardo DiCaprio durchaus auch macht.
Ja.
Das fand ich irgendwie ganz nett. Und was ich ein bisschen schade fand, das ist jetzt aber der ganzen Geschichte halt zuzuschreiben, da kann jetzt keiner was für. Ich fand diesen ganzen Anfang so schön, wie er inszeniert am Anfang einen Weltkriegsfilm auch mit Fliegern und so, der heißt Hell's Angels oder die Höllenflieger oder so auf Deutsch hieß der. So ein Erster Weltkriegsfliegerfilm. Und das ist, da hatte ich so Spaß dran an diesen Szenen, weil da so viel überlegt wird, wie können wir jetzt die Geschwindigkeit gut darstellen und warum wirkt das alles so langsam und so klein und so komisch. Und dann ist halt so diese Anfangs-Hollywood-Zeit,
fand ich auch,
das alles entwickelt wurde. Da hätte ich natürlich gerne mehr von gesehen.
Ja.
Aber es ist schon klar, dass das nicht das Hauptding war und dass die Geschichte sich dann in eine andere Richtung entwickelt. Macht schon Sinn. Ja. Aber ich war so bis zu dieser Filmpremiere, dachte ich so, boah, geil, mehr davon und jetzt der nächste Film. Und ne?
Ja, stimmt.
Aber es geht dann halt um Flugzeuge, was auch okay ist. Ja. Auch ganz gut, aber
ja, stimmt.
Ein bisschen schade.
Ja, ich finde auch hinten raus verliert sich dann ein bisschen. Also ich habe dann natürlich Wikipedia-Artikel gelesen über How It Use, um Sachen rauszufinden. Und habe dann rausgefunden, da gibt es noch viel, viel mehr zu erzählen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, das ist ein bisschen einseitig gewesen. Da hat Scorsese sich entschieden, ich werde den Aspekt und den Aspekt und den Aspekt und alles andere lasse ich einfach fallen, lasse ich einfach weg. Und das fühlte sich für ein bisschen auch so an. Also es ist auch nicht der, also ich finde den viel, viel besser als, genau, ich finde den auch viel, viel besser als Gangs of New York, wenn wir jetzt von dieser Kombination reden, viel besser, richtig gut, aber immer noch nicht perfekt, immer noch nicht gut genug, aber das kommt ja noch, das wissen wir ja.
Das kommt alles noch,
das kommt alles noch. Und Leonardo DiCaprio, wie der spielt schon wieder, ne, brauchen wir eigentlich gar nicht drüber reden, aber da gibt es so eine Szene, wo man das ganz super sieht. Wo das OCD übernimmt, also dieser wie heißt es auf Deutsch?
Zwangsstörung.
Diese Zwangsstörung. Ein Symptom davon ist, dass er Sachen wiederholen muss. Da muss er die so oft wiederholen, bis sie richtig sind. So, ne? Das ist ein Symptom, was diese Störung haben kann. Und dann unterhält er sich mit so einem Typen und sagt, you have to show me all the blueprints. Und dann sagt er das und dann wiederholt er das immer wieder. Show me all the blueprints. Und das geht richtig lange und das ist richtig, richtig super. Ich finde, da schafft er das wirklich, die Essenz auch von dieser Störung zu spielen. Ne? Also weil das eine ist lange Haare, lange Fingernägel, zieht sich nichts mehr an und mufft und ist stinkig. Das ist so die absolute Steigerung hinterher. Und die 12 Erbsen, die voneinander entfernt auf dem Teller liegen. Das ist halt alles visuell, das kann man sehen. Und das kannst du richtig fühlen, wie der auch in seinem Gesicht wieder dann versucht, das nochmal zu sagen, nochmal. Das finde ich, hat er wirklich gut gemacht, glaube ich, diese Störung
zu spielen. Ja, das ist immer total schwierig, finde ich, solche Krankheitsbilder oder sowas darzustellen. Vor allen Dingen das nachzuvollziehen für Leute, die das nicht haben, so wie wir jetzt. Wir wissen ja nicht genau, wie sich das anfühlt, wie sich das äußert, aber er hat es so rübergebracht, dass man da mitleidet. Weil man richtig merkt, dass, also das ist schon krass, ich meine, du hast eine Line, die du 10-mal wiederholen musst, aber, oder 20, 30 Mal in dem Fall, und es verändert sich aber immer ein bisschen was, und auch in seinem Gesicht so dieses, er will es nicht, aber er kann nicht anders,
kann nicht
und so,
anders.
Das ist total gut, also es gibt, das ist total spannend, es gab eine Scrubs-Folge, wo Michael J. Fox auch einen Arzt spielt, der an so Zwangshandlungen in dem Fall auch leidet, dass er auch Dinge immer wiederholen muss, bis sie sich für ihn richtig anfühlen. Es gibt das im Alltag auch bei uns, dass man irgendwie immer guckt, dass der Herd aus ist oder so. Das sind manchmal so kleine Sachen, aber wenn es halt wirklich Zwang hat, du kannst nicht aufhören, du musst es immer wieder machen, das ist nochmal ganz viel schlimmer. Und ich finde auch, dass Michael J. Fox das in dieser Scrubs-Folge sehr gut macht und Leonardo DiCaprio hier bringt das auch richtig gut rüber und es wird auch nicht zu so einem Gimmick irgendwie. So, es wird immer mal wieder im Film aufgegriffen, aber man suhlt sich nicht so da drin. Das finde ich auch immer gut.
Stimmt.
Das ist nicht so.
Ist nicht so mit dem Finger drauf zeigen und sich drüber lustig machen. Finde ich auch sehr gut.
Das finde ich auch ganz gut. Leonardo DiCaprio muss man so. Also, da hat sich wirklich. Also, es war schon vorher klar, aber ich glaube, spätestens mit dem Film wussten alle, okay, das ist. He is the one. Das ist schon krass. Aber ich finde auch wirklich bis in die letzte Nebenrolle. Die sind natürlich alle so ein bisschen zu Nebencharakteren degradiert, sag ich mal. Aber die größten Rollen haben dann auch Kate Blanchett und Kate Beckinsale als seine Lebensabschnittsgefährtinnen.
Und Kate Blanchett hat auch einen Oscar sogar gekriegt, auch für diese Rolle.
Ja, die auch super sind in den Rollen. Und die anderen sind alle so ein bisschen Nebenfiguren. Aber dadurch, dass das auch teilweise mit so hochkarätigen Schauspielern besetzt ist, wirkt diese ganze L.A.-Hollywood-Welt da auch so greifbar und so echt.
Mhm, das stimmt, ja.
Finde ich total, total gut. Also da ist wirklich, da fällt keiner in irgendeiner Weise ab.
Ja, hast du absolut recht.
Also ganz, ganz toll. Ich weiß gar nicht, was der war. Ich guck mal kurz. Der hat so um die 200 Millionen eingespielt, hat aber auch über 100 Millionen gekostet. War jetzt also nicht so der Riesenkassenerfolg, sag ich mal. Aber durchaus respektabel, würde ich sagen. Ich finde, der ist ein bisschen, also wenn ich so die Leonardo DiCaprio-Filme durchgehe, und es gibt ja viele und ich mag ja auch, man mag ja auch sehr viele davon, ist der aber trotzdem für mich immer noch so ein bisschen, da gibt es deutlich, deutlich bessere, wie wir es gerade schon gesagt haben, auch von Scorsese dann, ne?
Shutter Island zum Beispiel.
Shutter Island ist auch von dem, ja. Die halt auf jeden Fall noch da drüber sind. Und der wird immer so ein bisschen vergessen, habe ich das Gefühl, Aviator.
So ein bisschen. Ja, da haben die noch nicht zu ihrer besten Form gefunden. Wie gesagt, Shutter Island, The Departed ist ja auch, weißt du was, ich spare mir das im Kopf auf für unsere Challenge hinten dran, ne?
Naja, okay. Hast du schon eine, die ausgedacht,
ja? Na, fällt mir jetzt gerade ein, bester Scorsese-Film.
Ach so, ja, okay.
Ja, hinten.
Das ist schwierig.
Stay tuned. Machen wir gleich.
Ja, aber so viel können wir dazu sagen. Oder hast du noch irgendwas, was du anmerken möchtest? Ich würde den auf jeden Fall empfehlen, wenn man den noch nicht kennt.
Ja, unbedingt. Der also, ist leider wirklich ein bisschen lang. Aber lohnt sich. Also man ist wirklich auch unterhalten die ganze Zeit. Wie du sagst, mir hat auch die erste Stunde eigentlich am besten gefallen, wo er selber als Regisseur auch tätig ist. Ne, das alte Hollywood. Und da sind auch immer zwischendurch immer irgendwelche Partys oder irgendwelche Ballsaal-Szenen, Premieren und so. Und das mag ich ja total gerne, ne? Diese ganze Welt sowieso.
Ja.
Das frühe Kino, das frühe Hollywood. Ja, genau, unbedingt sehenswert, ja klar. So, der zweite Hauptfilm ist dran. Es ist so, dieses Mal scheine ich einfach, ich habe nur Liebesfilme geguckt, ne? Wobei das hier noch ist. Aber, und jeder ganz anders auf seine eigene Art ist. Erzählt Liebe auf seine eigene Art und Weise. So, was wir jetzt genommen haben hier als Hauptfilm ist Hautnah, Closer im Original. Das ist im Prinzip ein Drama, Liebesdrama, ein Liebesfilm, ein Liebesdrama von Mike Nichols. Der hat die Reifeprüfung gemacht, zum Beispiel. Und das ist eigentlich ein Theaterstück, was man auch sehr schnell, relativ schnell merkt. Also das ist die Verfilmung von einem Theaterstück von Patrick Marber, der hat hier auch das Drehbuch geschrieben. Mhm. Also, ihr kennt mindestens den Song The Blower's Daughter, der lief nämlich damals rauf und runter, ein ganz toller Song, Damien Rice, glaube ich. Ganz dramatisch, theatralisch und aber auch schön. Und ihr kennt natürlich die Stars, Julia Roberts, Clive Owen, Jude Law und Natalie Portman. Das ist so die Kernbesetzung. Das ist auch eigentlich ein Stück, was nur mit diesen vier Leuten auskommt.
Gibt es überhaupt noch eine? Also höchstens mal so ein Stichwortgeber.
Ja, genau. Sonst, irgendwie
ein Angestellten. Einmal die Vorzimmerdame,
genau.
Und sonst spricht, glaube ich, keine andere Figur.
Nee, genau. Also das ist wirklich wie, das ist im Prinzip ein Kammerspiel zwischen diesen vier Leuten. Diese Falling in and out of love. Das ist die Formulierung auf Englisch, ist irgendwie einfach die Fair und Entknallen sich, würde ich vielleicht auf Deutsch mal so sagen. Immer so im Rundrum, jeder mit jedem mal irgendwie. Julia Roberts ist Anna, die ist eine Fotografin und die ist eigentlich verlobt. Und dann trifft sie Jude Law, der ist Dan. Dan findet sie ziemlich toll. Und meddelt dann so ein bisschen und macht so ein bisschen mit ihrem damaligen ganz frühen Messenger, also mit Internet, irgendwelche Accounts, da gibt es irgendwelche Messenger und so wie jetzt auch schon irgendwelche Seiten, wo man sich matchen kann und so weiter. Da mischt sich Jude Law alias Dan ein und dann trifft sie Clive Owen, der ist Larry, und die kommen dann zusammen, aber Jude Law will immer noch Julia Roberts. Ich bleib bei den Namen, glaube ich, das ist einfacher. Dann kann man das besser visualisieren. So, das Blöde ist aber, dass Jude Law eigentlich zusammen ist mit der wunderschönen, lieben, netten, süßen Natalie Portman. Die war mal Stripperin, Ja, und im Prinzip, der Film fängt damit an, dass die von Bus läuft. Und Jude Law sieht das. Die ist wunderschön und in Zeitlupe und läuft vor den Bus. Und er fährt sie dann ins Krankenhaus. In den Gesprächen, oder fährt dann mit ihr ins Krankenhaus. So. Und in deren Gesprächen lernen wir die Charaktere kennen. Das ist überhaupt den ganzen Film über so. Auch in den Gesprächen erst kriegen wir erzählt, was passiert ist. Also es ist sehr elliptisch erzählt. Da fehlen einfach lange, also Wochen oder Monate, sehen wir die nicht. Und mit einem harten Schnitt gehen wir in das nächste Gespräch, wo dann so ein bisschen erwähnt wird, ah ja, ich bin ja jetzt mit dem, seit ich mit dem nicht mehr zusammen bin, ist es ja so und so. Verstehst du? Ja, du verstehst.
Ich habe es gesehen.
Ich weiß nur nicht, ob ich das...
Ich bin sehr gespannt darauf, wie du das...
Ja, ich glaube, ich habe falsch angefangen. Ich glaube, das kann man auch einfacher erzählen. Ich versuch's. Ich habe, glaube ich, falsch angefangen tatsächlich. Also, die zwei treffen sich, Jude Law, Natalie Portman, verlieben sich, sind dann ein Paar. Dann trifft Jude Law Julia Roberts, genau, verliebt sich in die, will dann beide, der gierige Fregel, will mit der einen nicht Schluss machen, will aber die andere haben. Und dann kommt Clive Owen noch mit ins Spiel, der will Julia Roberts haben, aber früher oder später hat der wohl vermutlich auch mit Natalie Portman mal was. Also es ist wirklich, das wirkt unübersichtlich, aber in dem Film ist das gar nicht so. Tatsächlich ist das so geschrieben, da passiert ja auch nichts anderes, ne, als dass sich Leute irgendwie unterhalten, dann sind die einmal zusammen, also dann treffen sich alle vier, laufen sich über den Weg auf einer Vernissage oder du bist bei zweien von denen, wie die sich unterhalten, aber du bist selten bei irgendwas ganz, ganz Wichtigem dabei. Hinten raus ist man bei zwei großen Trennungsstreits ist man dabei. Aber vorher sind so viele Sachen schon passiert, Trennungen, Scheidungen, sogar Hochzeiten, die kriegen wir alle nicht mit. Wir sind immer nur, es ist eine elliptische Erzählweise, also eine auslassende Erzählweise, dass ganz viel fehlt. Und wir sind immer nur so, als ob sich da so ein kleines Fensterchen öffnet. Und dann, ach guck mal, was ist denn mit denen eigentlich los? Was machen die denn eigentlich?
Wir erschließen und müssen uns das dann so ein bisschen erschließen aus dem Gespräch.
Genau.
Und, dass die führen. Das sind immer eigentlich zwei Personen, die miteinander sprechen. Und da kriegen wir halt so ein bisschen die Information, was vor diesem Gespräch passiert ist, das sind teilweise manchmal Jahre, hat man das Gefühl, die da zwischen waren. Und das ist natürlich schwierig, weil du kannst ja dich nicht Personen sagen lassen, ja, du weißt ja, wir sind ja geschieden oder so. Weil das ist ja Quatsch, so würden ja zwei Menschen nicht miteinander reden. Oder, ne? Aber es ist gut in dem Sinne gemacht, dass das immer logisch und nachvollziehbar in diese Dialoge eingewoben wird, die Informationen, die wir brauchen.
Genau.
Und das ist aber ganz schön schwer, aber hier gut gemacht, kann ich schon mal sagen.
Das finde ich auch. Ich finde das auch gut gemacht, vor allen Dingen, also ein bisschen Spannung, das ist ja jetzt nicht, also es ist jetzt nicht groß spannend und so, aber das ist, man ist dabei, das ist so ein bisschen soapig, aber ohne, also eine Soap, wenn die Kunst wäre, ne? Also ohne dabei schnulzig oder trashig zu sein, erwartet man nur darauf, boah, was passiert denn jetzt mit denen wieder? Was hat der jetzt schon wieder gemacht? Hat der mit der war der mit der in der Kiste? Bestimmt, ne? So ist man dann dabei bei diesen Gesprächen und dann ist das auch ganz cool, dann ist es spannend auch für den Zuschauer, dann wartet man darauf auf die Clues, was die jetzt sagen, also wo das wohl anzuordnen ist, was bis hierhin passiert ist. Also was hier nicht passiert, das habe ich am Anfang gedacht, war aber nicht so, also du springst nie zurück in der Zeit, du gehst immer nach vorne, also immer vergeht Zeit, das ist nicht so irgendwie Flashback-mäßig, was ja auch gerade zu der Zeit gerne mal war in den Erzählungen, dass man dann am Anfang wieder ist und, nee, man fängt an mit diesem Moment, wo Jude Law und Natalie Portman sich treffen und kennenlernen und von da geht's immer weiter, ne, da vergeht die Zeit. Nur wie viel Zeit vergangen ist oder auch was genau passiert ist, irgendwann erfährt man auch beiläufig, dass Julia Roberts Clive Owen geheiratet hat. Und das erfährt man in einem Gespräch, was sie hat mit, warte mal, oder ist es doch, ist es so, ja, dass sie mit Jude Law aber seit einem Jahr trotzdem eine Affäre hat, über die Hochzeit auch hinaus.
Ja.
So, ne? Das wird dann so gedroppt zwischendurch und richtig gut gedroppt, wie du sagst, man, ne, also dass das nicht so, hallo übrigens, lieber Zuschauer, das ist für euch, damit ihr Bescheid wisst, sondern das ist, glaube ich, fast ein bisschen auch der Kern von diesem Film. Dass man als Zuschauer dem so folgen will und man denkt, was machen die, ne?
Ja, man muss halt zuhören, um die Lücken schließen zu können, die zwischen diesen einzelnen Szenen stattgefunden haben.
Ich glaube auch, wenn das nicht so wäre.
Dann ergibt das alles einen Sinn und auch eine nachvollziehbare Chronologie.
Genau.
Es wird einem natürlich dadurch erschwert, dass es keine Zeiteinblendung oder so. Es gibt jetzt nicht so ein Jahr später oder so. Das gibt's halt nicht.
Noch nicht es mal, ist teilweise noch nicht mal ein Außenschuss dazwischen. Ist ein harter Schnitt und dann bist du in dem, mitten in dem Gespräch, was 2 Jahre später stattfindet. Das muss man dann erstmal für sich so sortieren.
Das hört sich jetzt sehr, sehr schwierig an, aber ist es eigentlich nicht. Nee. Weil der Film ist auch nicht super lang. Der ist, glaube ich, so 90, 100 Minuten oder so. Mhm. Und du hast auch immer nur, ich glaube, es gibt eine Szene, wo mal 3 Leute miteinander sprechen, aber sonst sind es eigentlich immer 2. Mhm. Und dadurch ist es eigentlich, und die, können wir gleich noch drüber sprechen, spielen das natürlich auch alle super. Aber
wenn das nicht so wäre, dann wäre es, glaube ich, langweilig.
Ja, ne? Es gibt auch teilweise Szenen, die, wo in der Zeit gesprungen wird. Und zwar, das ist ganz cool gemacht. Du hast einmal eine Szene, wo 2 Figuren in einem Restaurant an einem Tisch sitzen. Das sind Julia Roberts und Jude Law. Und irgendwann steht Jude Law auf und sagt, ich gehe aufs Klo. Mhm. Schnitt, Julia Roberts sitzt in einem anderen Restaurant an einem Tisch. Sieht anders aus, hat andere Klamotten an. Und Clive Owen kommt dazu und spricht dann mit ihr. Und es wirkt dann so, also dann findet dieser Dialog mit Julia Roberts und Clive Owen statt. Der endet dann irgendwann, dann springen wir wieder zurück und Jude Law kommt in dem anderen Restaurant vom Klo zurück.
Ah,
also es
ja,
wirkt
stimmt.
So nach dem Motto, er war kurz weg und in der Zeit hat Clive Owen mit Julia Roberts gesprochen, aber es ist klar, dass es zu einer anderen Zeit stattfindet, nämlich davor.
Ah ja,
Weil Jude Law kommt dann zurück und sagt, sag mal, du hast doch mit dem, du hattest doch mit dem eine Affäre hier schon wieder irgendwie.
Ja.
Was in dem Gespräch, was dazwischen stattgefunden hat in dem Film, auch erzählt wird. Uh-huh. Also das ist so, da wird so ein bisschen so, wenn man nicht aufpasst, kurz mal auf sein Handy guckt und nur sieht, okay, die gehen in ein Restaurant und er geht aufs Klo, denkt man, das würde im gleichen Ort stattfinden, aber ist gar nicht so.
Ja, das hält den Zuschauer
total
so ein bisschen
clever, also jetzt nicht super sophisticated irgendwie, aber cool gemacht irgendwie, ne? Nette Ideen halt, um das alles so zu erzählen.
Ja, ich
ganz,
finde
ganz
auch.
Spannend. Und da gibt es auch so ein paar kleine Sachen, wo da mal ein Rückverweis nochmal ist. Also es sind schon so leichte Zeitsprünge. Da merkst du, okay, das Gespräch, was in der Mitte stattgefunden hat, eigentlich vor dem ersten stattgefunden. Aber es ist alles nicht so super verwirrend oder so. Da ist jetzt auch kein krasser Filter drüber, so nach dem Motto, damals.
Ja, nein, nein,
so.
Das merkt
man. Es ist alles, wie du schon sagst, hart aneinander geschnitten. Da ist auch kein Shishi irgendwie im Hintergrund oder so, wo das irgendwie klar machen soll, wann das stattfindet. Die Schauspieler sind jetzt auch nicht so, dass die älter werden oder so irgendwie.
Genau.
Oder mal einen anderen Look haben, dann auf einmal irgendwie eine andere Frisur oder so. Sondern das ist eigentlich alles immer passend. Die Einzige, die sich so ein bisschen verändert, ist Natalie Portman.
Genau.
Das die hat ist nämlich mal Perücken auf.
Ja, genau. Und das ist auch die Figur, die irgendwie uns am meisten oder die mir am meisten nahe liegt, weil eigentlich stellt man relativ schnell fest, boah, das sind ja alles Arschlöcher.
Alle toxische,
boah, sind die schlimm. Alle Beziehungen
Menschen.
Hier sind toxisch und, boah, furchtbar. Können wir gleich nochmal durchgehen.
Es gibt keinen Sympathieträger so richtig.
Nee, nee, nicht so richtig, aber Natalie Portman eigentlich. Ne?
Wenn, dann sie, ja.
Weil da ist man dann froh drum, dass die im weitesten Sinne rauskommt aus diesem ganzen Reigen, weil der eine will, also die wollen immer mehr als
das,
sie haben
sie
können,
haben,
das, was sie nicht haben können und so. Und Natalie Portman ist dann die, die dazwischen steht und sagt, ich würde dich so lieben, warum lässt du mich nicht? Ich will doch einfach nur, ne, dich lieben. Und das, also die ist noch die wahrhaftigste Person von denen. Alle wollen ja nur geliebt werden, immer,
aber
im ganzen Leben und auch in diesem Film. Aber die ist halt diejenige, die das dann auch, deren Rolle es ist, das auch dann irgendwie auf den Punkt zu bringen. Weil die will eigentlich will die Jude Law, niemand anders. Aber der will halt nicht.
Aber das Interessante an der Figur ist ja auch, dass sie ja auch eine Maske trägt.
Ja, stimmt. Ja,
sie ist halt Stripperin, sie hat auch, bedient sich auch Künstlernamen und Verkleidung und so. Und das ist ja irgendwie so lustig, dass sie so die eigentlich nahbarste Figur ist, die aber total künstlich vermeintlich ist und irgendwie eine falsche Fassade hat, aber im Kern halt echt ist. Und die anderen sind halt so alle so nach dem so perfekt quasi.
Ja.
Hier der erfolgreiche Buchautor oder minder erfolgreich, da die Fotografin, da der Arzt und so. Alle sehen super aus.
Klar.
Und so, aber sind halt innerlich total verdorben.
Total,
so.
Ja.
Natalie Portman hat so dieses vermeintlich Rotlicht, diesen Rotlichtanstrich, so das vermeintlich Schmuddelige, ist aber total pure, sag ich mal
genau,
so.
Genau,
im
ist die
Kern.
Unschuldigste von denen eigentlich, kann man sagen, im weitesten Sinne, weil die sind nämlich alle, die sind nämlich gar nicht unschuldig, vor allen Dingen die Jungs, ne, boah. Also
das ist auch
da
ganz
sie
schlimm.
Sind also, so richtig gierige, also Jude Law, das Lustige ist, ich sehe den ja jetzt immer, weil ich Skeleton Crew gucke, in jetzt und in alt. Und ich finde Jude Law total nett und witzig und so. Gut gealtert ist er auch. Und hier in der Rolle habe ich ja, boah, bist du ein kleiner, schlimmer Junge, der will einfach alle. Der will Natalie Portman behalten, die wunderschöne, und dann will er noch die wunderschöne Julia Roberts auch noch haben, aber der will ja nicht mit ihr zusammen sein. Der will ja einfach nur eine Affäre, glaube ich, haben. Und dann, das macht er dann aber unter dem Deckmäntelchen zu sagen, oh, du bist die einzig Richtige für mich, du bist die Tollste und Beste und bla. So, also, das ist ein richtiger Geier einfach, ne? Der kann ja die Finger nicht davon lassen. Und aber auch nicht, warum denn nicht einfach Schluss machen? Wenn du nicht die haben willst, die du hast, dann lass sie doch gehen. Dann lass sie doch, ne? Aber da hält sie ihn vielleicht auch ein bisschen von ab, weil die halt so die Liebebedürftige ist, ne? Und das, die braucht auch lange, um zu sagen, nee, weißt du was, das ist mir zu blöd. Tschüss. Ich liebe die nie mehr. Naja, und dann haben wir noch Clive Owen. Und der ist auch so ein bisschen, also der ist auch toxisch. Die sind beide toxisch.
Ja, ja.
Der, ich glaube, mag gerne die Kontrolle haben und Kontrolle ausüben auch. Das wird hier so ein bisschen gezeigt. Also ich weiß gar nicht, wie emotional der so ist und ob der wirklich der richtigen Liebe so fähig ist. Der will auch einfach nur, der will auch haben, besitzen. Ne?
Ja.
Julia Roberts besitzen. Und die arme Julia Roberts, die trödelt da und tingelt da nur so hin und her zwischen den Typen, die sie beide so toll finden, und hat aber auch nicht die Eier zu sagen, also die weiß selber gar nicht, wen sie davon gut findet.
Nee.
Ne? Irgendwie so. Also das ist mal so umrissen. Das sind so die Probleme von diesen Charakteren. Jetzt, es interessiert mich aber wirklich auch sehr, wie du den fandest, Franz. Ich habe den nämlich geguckt und habe dann in der Mitte gedacht, boah, der Franz, der wird das so scheiße finden. Der Arme.
Kanntest du den schon vorher?
Ja, ich fand den super gut damals.
Ich kannte den nämlich noch nicht.
Ja.
Und der fängt ja so relativ gemächlich an. Und es gibt dann die eine Szene, wo Jude Law zu dem Zeitpunkt vergeben an Natalie Portman mit Julia Roberts anbändelt, von ihr aber abgewiesen wird und dann quasi unter Alkoholeinfluss und aus Trotz und aus gekränktem Ego sich dann quasi online in einem Online-Chatroom als Julia Roberts ausgibt.
Ja, genau, das war's, was ich vorhin versucht habe zu klären.
Mit einem zu dem Zeitpunkt noch fremden Clive Owen so zu verkuppeln, mehr oder weniger, beziehungsweise die beide zu verarschen. Ne? Das geht dann aber nach hinten los, weil die beiden sich dann tatsächlich kennenlernen und dann verlieben, also Clive Owen und Julia Roberts. Und das bringt das Ganze so ein bisschen ins Rollen.
Mhm.
Aber diese Szene, wo sie diesen Chat, diesen Online-Chat haben und sich da im weirdesten Dirty Talk quasi verlieren. Zwei Männer halt, die halt nicht wissen, dass sie zwei Männer sind, sondern Clive Owen erwartet ja Julia Roberts am anderen Ende. Da dachte ich schon so, okay, was gucke ich hier gerade? Was ist das irgendwie? Ich dachte gerade noch Jude Law, und das ist jetzt irgendwie so ein, vielleicht so unser Protagonist oder so, dem wir irgendwie folgen, und was jetzt finde ich den total furchtbar und scheiße. Und Clive Owen finde ich aber auch direkt total widerlich und abstoßend und denke mir so, das kann ja nichts werden. Und dann entfaltet sich das halt so und du merkst, okay, das ist hier, es ist was anderes.
Ja.
Es ist nicht das, was der Titel und das Cover einem irgendwie verkaufen möchten, sondern da steckt mehr dahinter.
Ist schon wirklich auch sehr explizit. Ab dieser Szene hat man sich dann dran gewöhnt, aber genau die Szene, wo du gerade von berichtet hast, da merkt man, wie explizit es denn jetzt hier auch noch wird. Also richtig.
Ja, also da wird kein Blatt vor den Mund genommen. Jetzt wirklich zur Sache. Und dann, ich fand den super gut. Also super, echt? Ja, gut, total gut. Also technisch spannend, interessant, und auch dadurch, dass es auch nicht so lang ist, kann man den sehr gut weggucken, finde ich.
Ja, so. Boah, da freue ich mich total. Hätte ich nicht gedacht, weil man hört schon.
Man kann das jetzt schon sagen, rascheln. Erste Überraschung des Jahres, finde ich.
Ja, cool. Das freut mich.
Überraschung.
Also weil ich mochte den damals.
Ein Film, der hautnah heißt mit Julia Roberts und Jude Law und so, da denkst du natürlich, ja, okay, was kommt jetzt, ne? Das ist ja.
Mhm.
Aber ganz anders. Wirklich ganz anders und überraschend.
Ja, ich meine, man hört schon da ein bisschen durchs Papier rascheln, wie man sagt, ne, natürlich, die unterhalten sich teilweise so, wie niemand sich unterhalten würde, aber es ist schon nicht schlecht geschrieben, es ist ein Theaterstück, es bleibt auch irgendwie ein Theaterstück, aber ich finde, die Umsetzung, die Inszenierung ist wirklich so gut, wie es nur geht für so ein Kammerspiel, wo nur vier Leute sich unterhalten die ganze Zeit und die Schauspieler, ganz, ganz stark, auch, besonders Julia Roberts und Natalie Portman, glaube ich, auch, hat man ja in so expliziten Rollen auch vorher selten oder gar nicht gesehen. Ne? Mhm. Also das heißt nicht, dass sie irgendwie besonders viel da nackig sind oder besonders viel mit den anderen, also als ob es da viele Sexszenen gibt, gar nicht. Aber was die so preisgeben von sich, die Art des Spiels ist wirklich sehr, sehr explizit, raw, ja, irgendwie. Ne? Und ganz, ja, viel Roberts explicit, ist ja so eine, Language. Ne?
Ja, also Julia Roberts ist ja so eine unfehlbare, perfekt, irgendwie alles toll und halt die Teile.
Ja, die ist wholesome,
die mag
auch
jeder,
ne?
Und
ja,
alles gut. Und wenn die auf einmal dann anfängt, von irgendwie Blowjobs und was weiß ich was zu sprechen,
ja,
in explizitester Form, mhm, dann denkt man sich so, huch.
Genau, das
ist aber ungewöhnlich. Und Natalie Portman, ja, die auch eine wunderschöne Frau, aber die hat ja, ja nie sich irgendwie so
entblößt,
so sehr sexy inszeniert oder,
ja,
so.
Mhm.
Gar nicht. Also klar, gibt es, wenn jetzt, keine Ahnung, Star Wars Episode 2 vielleicht mal so ein bisschen so, aber es war jetzt nie so deutlich darauf hat sie auch gar nicht nötig, muss
ja
ich auch gar nicht. Und hier,
ja,
gibt es,
ja,
das aber schon, es gibt eine so eine Szene, wo sie halt als Stripperin da ist. Und das ist jetzt auch nicht so, dass sie sich da super, dass du da super viel siehst oder so. Sie, mhm, ist auch da, aber wie sie sich verhält und so. Das,
ja,
hat man auch noch nicht gesehen von ihr.
Ja,
und,
ja,
gleichzeitig hast du Clive Owen und Jude Law, die ja so die auch so Everybody's Darling in so Rom-Coms,
ja,
und so.
So ein bisschen
und, ach,
Dandys.
Ja, und auch der,
ja,
Jude und so. Also alle brechen so ein bisschen so mit ihren Rollen. Und das ist das, was wir lustigerweise jetzt bei Jersey Girl hatten, wo so ein Miscasting, so ein Fehlcasting ist. Hier, mhm, würde man das vielleicht auch im ersten Moment denken, so im, mhm, Nachhinein. Und denkt, gut, das ist aber schon, aber das macht es auch ein bisschen aus.
Ja, und die haben das super gespielt, das ist ja
alle,
Punkt,
also,
ne?
Da gibt es auch keinen,
richtig,
also ich finde, Natalie Portman würde ich wahrscheinlich sogar herausheben noch,
mhm,
aber also die waren alle gut, wirklich,
mhm,
ganz toll. Was für mich tatsächlich ein bisschen ein Minuspunkt ist, ist die Tatsache, dass es, wie du hast es schon angedeutet, sehr deutlich einem Theaterstück entlehnt ist.
Ja.
Und dass da so gesprochen wird, auch teilweise wie in einem Theaterstück, und du, wenn du den Film siehst und das weißt, und ich wusste es vorher, dann siehst du das auf einer Bühne quasi. Weil,
ja,
weil da nicht irgendwie jetzt so viele Vorteile aus diesem Medium Film gezogen werden.
Mm, das stimmt, ja.
Das hättest du alles auch so auf der Bühne genauso inszenieren können.
Ja.
Auch diese Zeitsprünge und so, das geht auch. Dann geht der eine aus dem Raum, dann ändert sich irgendwie,
ja,
das Licht.
Und
zack,
mm,
ist irgendwie. Oder die einen stehen rechts auf der Bühne, die anderen links. Und dann sind die einen mal im Licht, dann die anderen. Das kannst du
das
alles
kannst
so
du super als Theaterstück machen. Aber du kommst halt so nah, so closer, nicht an die dran dann, ne? Also das fand ich wirklich toll. Da sind ja Nahaufnahmen, wo du wirklich quasi in die Seele von Julia Roberts oder von Natalie Portman reingucken kannst, gefühlt.
Das stimmt.
Fand ich schon stark.
Das stimmt, aber vieles spielt sich halt oder fast ja alles auch auf der Dialogebene ab, was,
ja,
halt, und ist auch teilweise sehr laut und energisch und groß gespielt. Ja, es ist, man hätte vielleicht mehr draus machen können und mehr noch so Nuancen abgreifen können, wenn man sich des Mediums Films, der Vorteile mehr bedient hätte, sag ich mal.
Mhm.
Aber es ist trotzdem gut. Also so ein bisschen dieses Reduzierte tut dem Film jetzt ja auch nicht unbedingt schlecht.
Ja.
Und dem, was er erzählen will, vor allen Dingen.
Find
Weil das, was er erzählen will, das bringt er ja super rüber. Also,
genau. Dadurch bist du halt ganz nah immer bei deinen vier Leuten und hängst dann voll mit drin in diesem ganzen.
Ja. Ich würde gerne das Theaterstück mal sehen, habe ich mir gedacht, auch so danach.
Mhm. Ja.
Weil es mich dann auch interessiert, wie die das so machen, ob das dann wirklich eins zu eins so ist oder ob die vielleicht noch ein paar nettere Ideen haben.
Ich glaube, das ist auch hier, also die, das, ja, ich glaube, das ist sogar auch in NRW immer mal wieder aufgeführt worden. Da sind
ja
Namen,
die
Erstbesetzung Broadway und New York war Anna Friel. Kennst du die? Das ist auch eine Schauspielerin, doch, die Rupert Graves, Kieran Hines als Larry,
Hines,
also Clive,
ja,
Owens Rolle und Natasha Richardson als Anna. Die kennst du auch.
Mhm.
Ja,
ich kann mir auch vorstellen, dass das so ein Theaterstück ist, wo man Bock drauf hat als Schauspieler. Also das ist schon nicht verkehrt.
Ja, 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 das glaube ich auch. Also, ja, stark. Und ich habe den damals natürlich, also das gibt, es sind ganz viele irgendwelche One-Liner, also es ist, die Dialoge sind so fast ein bisschen zu perfekt geschrieben auch, sodass du One-Liner davon nehmen kannst. Die werden auch ganz viel in irgendwelchen Songs verwurstet, habe ich dann im Nachhinein festgestellt. Sachen, die aus diesem Film kommen, keine Ahnung, lying is the most fun you can have without taking your clothes off, but it's better if you do, ne? Take your clothes off. Solche Sachen. Das sind genau so Zeilen, so One-Liner, ein oder zwei Sätze, die dann so die Welt erklären wollen und die ganz viel auch irgendwo gesampelt werden, zum Beispiel in Musikstücken. Also,
ja,
aber wer
also
unterhält sich so?
Die Dialoge wirken schon sehr geschrieben.
Genau, teilweise. Aber gut geschrieben. Ja. Vielleicht ist das so die Einschränkung.
Gut geschrieben, aber geschrieben. Es wirkt jetzt nicht so, als ob es so unbedingt so hundertprozentig aus denen herauskommt, sondern es ist manchmal so ein bisschen so, so aufgesagt, mehr oder weniger. Aber total gut gespielt trotzdem und gut geschrieben.
Aber brauchst aber du dafür auch starke
Leute. Hat immer so dieses Gefühl,
Leute.
Ja, okay, es ist jetzt ist dein Monolog und es ist schon fast zu schlagfertig manchmal.
Endscene, Applaus.
Genau, dankeschön. Ja. Aber schön, dass du den genommen hast, weil wenn du jetzt zum Beispiel Ray genommen hättest, hätte ich jetzt auch Bock drauf gehabt, aber ich stehe generell nicht so sehr auf Biopics und ich bin froh, dass ich den jetzt gesehen habe.
Hey, cool. Ach, das freut mich total. Da bin ich sehr erleichtert. Ich habe nicht gedacht, dass du den mögen würdest sofort. Ich weiß, dass ich den damals sofort total gefeiert habe, weil ja auch mit 20 war ich da, 1920 war ich in dem Jahr. Da fragt man sich ja auch über die Liebe und über das Leben und so, ne? Dann stellt man sich ja auch diese Art von Fragen und ne? Der hat genau in die richtige Kerbe reingehauen bei mir. Und jetzt sehe ich das auch wieder so ein Ding, was ich jetzt mit ein bisschen anderen Augen sehe. Also den Film finde ich immer noch super stark und freue mich, dass du den auch mochtest. Aber jetzt bin ich natürlich mehr so eingestellt, ey, Alter, also könnt ihr alle bitte einander in Ruhe lassen? Du mach Schluss mit dem, geht alle auf andere Wege. Und dann ist euer Leben besser, ne? Also ihr braucht einander nicht, ihr macht euch nur unglücklich. Und das ist natürlich, das ist die Konklusion einer 40-Jährigen. Mit 20 sieht man das alles anders.
Ja. Ne? Der Film hat am Ende noch so einen kleinen Twist irgendwie. Das ist nur so ein ganz kleines Detail, vermeintlich. Und so ein vermeintlich offenes Ende.
Mhm.
Das hätte es für mich jetzt nicht unbedingt gebraucht. Das bildet nochmal so eine Klammer zum Anfang des Films. Mm,
genau, mit einem Slow-Mo-Bild von Natalie Portman.
Ganz nett. Aber jetzt auch nicht. Hätte es jetzt nicht unbedingt gebraucht. Also es ist auch okay, wie es ist. Und jeder kann sich da selbst was zu denken. Aber im Prinzip, das fällt mir jetzt gerade erst ein, kann man ja auch sagen, dass die Figur von Natalie Portman das alles so in Gang gebracht hat, die ganze Chose.
Mm, ja, genau.
Sie wird angefahren am Anfang des Films, das ist quasi deren Meet-Cute.
Ja, das Meet-Cute, so. Ja.
Dadurch kommt er mit ihr zusammen, schreibt ein Buch, was auf ihr basiert oder von ihr inspiriert ist. Für dieses Buch müssen Promo-Fotos gemacht werden. So lernt er Julia Roberts kennen und so wird diese ganze Chose quasi in Gang gebracht.
Ja.
So. Und das wird halt am Ende nochmal aufgegriffen.
Genau.
In einer netten Idee. Ja.
Und wie gesagt, gute Musik auch, ne? Also der Song The Blower's Daughter heißt der. War super erfolgreich, hatte auch, damals gab es noch Musikvideos auch, die dazu gehörten und da waren die auch alle gefeatured hier, die großen Stars. Und der Song ist auch so ein bisschen, ist wirklich auch sehr stimmungsvoll, der passt da gut dazu. Naja, also ich würde den auf jeden Fall empfehlen.
Ja, unbedingt. Auf jeden Fall, aber ich frage mich so, in welcher Stimmung man den. Das ist jetzt ja kein klassischer Liebesfilm. Wann guckt man diesen Film? Ja, keine Ahnung. Das tue ich mich schwer mit.
Ich bin nicht sicher, ob das jetzt für, wenn man jetzt auf dem ersten Date ist, der richtige Film ist. Sagen wir mal so.
Wahrscheinlich nicht.
Nee. Davon würde ich vielleicht abraten.
Und auch nicht mit den Eltern gucken.
Mit den Eltern würde ich auch nicht. Das ist vielleicht dann auch ein bisschen unangenehm, ja.
Ja, guck mal, das ist doch schön, dass wir auf einer High Note enden. Anders als die Blade-Trilogie. Und es war doch dann ein ganz guter Hauptfilm auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall.
So, und du meinst jetzt unsere Film-Challenge, das ist der beste Martin Scorsese-Film.
Ja, würde ich jetzt sagen. Einmal Challenge bitte. Bester Martin Scorsese-Film. Hast du schon drüber nachgedacht? Oder nicht bester, aber dein Lieblings. Wir machen das ja immer hier nach persönlichem Gusto und nicht nach wirklich, was wirklich am besten ist.
Der erste Gedanke, ist halt Goodfellas.
Mm.
Und ich glaube, das ist auch mein Pick. Ich mag Casino auch sehr gerne. Die Farbe des Geldes mag ich gerne.
Die Farbe
des Wall Street, okay. Nee, ich bleib bei Goodfellas. Tut mir leid.
Hast du den alten Klassiker rausgeholt?
Ja, das ist natürlich ein easy Pick, ne? Aber
Goodfellas, da muss, glaube ich, Martin Scorsese nicht böse auf mich sein, weil Goodfellas ist ja mein Lieblings-Mafia-Film. Ne? Mhm. Da sage ich immer Goodfellas. Aber ich schwanke jetzt bei den Scorsese-Filmen zwischen Departed und Shutter Island. Mhm. Weil Departed ist stark. Das ist der Snitch und Ratten und auch eigentlich Mafia-Film. Eigentlich könnte das sogar mein liebster Mafia-Film sein, aber Goodfellas ist der Klassiker. Aber und Shutter Island ist ja sein quasi einziger Psychothriller. Und ich mag gerne Psychothriller und Sachen, die in irgendwelchen alten, verwaisten Anstalten spielen. Ach, und ich liebe auch Mark Ruffalo.
Mm. Ja, ich mochte Shutter Island nicht so super gerne.
Nee.
Aber.
Ja, ich weiß nicht. Also jemand anders wird ganz klar Departed sonst sagen, ne? Ich weiß auch schon, wer. Aber, ich sag Shutter Island.
Gut.
Jemand anders wird Departed sagen. So, bitteschön. Bester Scorsese-Film.
Ja, dann sind wir wieder gespannt auf eure Picks und hoffen, es hat euch gefallen.
Ja, wir sehen uns nächsten Monat. Hören uns nächsten Monat. Wir freuen uns auf euch. Bis bald.
Tschüss.
Filmzeitreise.